Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, nee, nicht herzlichen Glückwunsch. Was sage ich denn für ein Quatsch? Herzlich willkommen. Fansprecher Folge 5. Ja, wie immer quasi zu dritt und zwar mit Christian aus Berlin. Ja, Jungs, ja, ihr müsst auch schon mal was sagen.
Er ist weniger bescheiden.
Genau das ist das Problem bei diesen blöden Skype-Geschichten, diese Latenz. Habt ihr jetzt gewartet? Würden wir an dem Tisch sitzen, könnte man ganz wunderbar, hättet ihr gesehen.
Ich habe ganz klar auf den Augenkontakt gewartet, vorzustellen.
Ich glaube, das war bis jetzt immer so, dass nach mir Jochen Hallo gesagt hat. Lass uns das doch mal als Regel beibehalten, damit nicht immer gleich am Anfang man wieder rauskommt.
Okay, Jochen aus Leipzig.
Henning aus Göteborg.
Sehr schön. 2 verdammt lange Monate ist es schon her, dass wir das letzte Mal hier so in der Form miteinander gesprochen haben. Warum eigentlich? Warum haben wir das nicht hinbekommen, das irgendwie kurzfristiger zu machen?
Ich war einen Monat weg schon mal. Das ist schon mal...
Ich auch.
Wie? Aber das hat sich doch eigentlich überschnitten. Eigentlich hätten wir das früher hinkriegen können. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ganz unterhaltsam. Ihr wart ja beide an völlig verschiedenen Orten und habt auch völlig verschiedene Geschichten erlebt. Vielleicht könnt ihr ja mal kurz erzählen, wo ihr so wart.
Ja, soll ich wieder anfangen,
um die
Reihenfolge beizuhalten? Jochen war auf Kuba zusammen mit seiner Freundin einen Monat und ist rumgereist. Hat sich Kuba anguckt, einen Monat. Kurz bevor der Parteitag war, nach 14 Jahren wieder, habe ich mir das Land angeguckt, wie man da so lebt und wie man da so überlebt und wie man da wohnt als Tourist, wenn man nicht in den Ressorts wohnt, was die meisten machen. Und das war sehr spannend, vor allem, weil es so ein verdammt spannender Monat war, einfach insgesamt auf der Welt, Libyen-Krieg, Fukushima und Erdbeben und
hast du eine
die CDU
geraucht?
Ist aus Baden-Württemberg. Ja, ich habe eine Zigarre geraucht und hatte dann 3 Tage Scheißerei, was aber nicht unbedingt zusammenhängt. Es muss nicht zusammenhängen. Also man kann da durchaus Scheißerei von bekommen, wenn man Rauchen nicht gewöhnt ist, was ich von mir jetzt nicht behaupten will, weil ich doch irgendwie starker Raucher bin. Starker Raucher, das klingt gut.
Aber hast du denn eigentlich diese ganzen Weltereignisse mitbekommen?
Ich habe sie mitbekommen, aber halt auf eine komische Art und Weise. Also nicht so, wie ich sonst ständig informiert bin und sowas, sondern halt so hintenrum und auch weil halt einfach es keine Presse gibt auf Kuba, sondern halt Propaganda. Und da wird das natürlich alles ein bisschen verdreht. Ja, also Libyen ist da halt dann nicht sozusagen, wir helfen jetzt den Aufständischen, sondern auf Kuba wird das verbreitet als der imperialistische Krieg und die imperialistische Invasion in Libyen sozusagen der USA. So wird das da vermarktet. Und das ist dann schon alles ziemlich verdreht. Allerdings, ich war ja auch mal, wir waren auch mal in einem Hotel, also die billigste Absteige, aber es war halt ein internationales Hotel und da hatten wir dann auch mal Deutsche Welle TV. Und da haben wir dann unsere ersten Bilder, das war 3 Tage nach dem Erdbeben in Japan, haben wir dann die ersten Bilder davon gesehen. Vorher haben wir das auch so...
Warte mal, es gibt Deutsche Welle in den Hotels?
Ja, Deutsche Welle TV. Ja.
Das ist doch aber dann Satellitenfernsehen.
Ja.
Und warum, also...
Naja, was internationaler Standard ist, du kannst ja auch CNN sehen. Und
naja, also ich nehme aber an, dass die normale Bevölkerung das nicht sehen darf, oder?
Nee, sollte sie nicht. Und man sieht auch immer mal wieder Zimmermädchen, die Fernsehen gucken. Aber auf der anderen Seite, ja...
Das heißt, die normalen Leute, die haben keine Satellitenschüssel oder Satellitenschüsseln sind da verboten oder wie? Oder?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Sie sind wahrscheinlich verboten, aber sie sind unglaublich teuer wahrscheinlich und sie können sich das nicht leisten. Aber es ist nicht verboten, den Feindsender zu hören oder zu sehen. So ist es nicht. Es wird viel, wie ist dieses Wort, wenn es so hintenrum passiert,
ich weiß nicht, was du meinst, hinten.
Ja, also ich gebe es einem Beispiel. Also es ist so, zum Beispiel ist es auch nicht verboten für Kubaner auf eine Insel, ein Touristenressort oder sowas zu fahren, was oft Inseln sind, aber halt, oder halt auf so ein langer Strandabschnitt, so eine Halbinsel oder so. Das sind halt Ressorts, da sind halt die ganzen Kanadier, Amerikaner nicht so viele, Europäer sind dann viele noch da. Und das ist nicht verboten, für die Kubaner dahin zu kommen. Aber sie kommen nicht dahin, weil das ist die einzige Straße davor, die einzige Straße, die dahin führt, hat einen Mautpunkt, ja. Und das können sich das nicht leisten, nur so mal eben diese Maut zu zahlen.
Ich nehme an, so ähnlich ist es auch mit dem Internet, oder?
Genau, so ist es mit dem Internet. Es wird einfach teuer gemacht, ja. Also es kostet 6 Kuk die Stunde, das sind umgerechnet so 5,80 in Euro. Kostet eine
Stunde.
Internet. Genau, und pro Stunde. Und das Ding ist, es gibt halt diese zwei Währungen auf Kuba. Es gibt den normalen Peso National. Es gibt den Peso Convertible. Das ist der, wo du halt importierte Ware drin kaufst und als Tourist eigentlich immer zahlen musst, auch in Hotels zahlen musst. Und der wird halt, das ist eine Währung, die eigentlich so nicht gibt. Ja? Also die ist künstlich hergestellt, um Devisen ins Land zu bekommen. Und
also wird quasi so eine gewisse wirtschaftlich betriebene Zensur dort verhangen. Also da werden halt bestimmte Sachen, die halt ja freien Zugang zu Informationen ermöglichen, nicht politisch in dem Sinne direkt zensiert, sondern wird halt irgendwie so eine wirtschaftliche Schranke davor gepackt, dass die normale Bevölkerung nicht die Möglichkeit hat, sich zum Beispiel Internet zu leisten, oder?
Ja, also außer dass es definitiv auch Zensur gibt. Also ich weiß nicht, inwiefern es so eine Great Firewall gibt, aber es wird auch zensiert. Es ist nicht alles zugänglich, aber es ist vielmehr halt einfach das Perfide, das Wort, was ich gut habe, das Perfide einfach durch wirtschaftliche Schranken gesetzt wird, wie halt auch irgendwelche Stellen, Mautsachen und sonst was. Es ist halt einfach, der normale Kubaner kann sich das nicht leisten und dadurch, das ist die einfachste Art von Zensur einfach, ja. Mhm.
Ja. Und Henning, du warst ja an einem ganz anderen Ort, der auch irgendwie thematisch irgendwie ganz anders hingeht, ganz woanders hingeht, aber nichtsdestotrotz trotzdem interessant.
Ich war auf einer Rundreise im Grunde genommen, die mich unter anderem nach, wirklich großartige Orte geführt hat, Koblenz-Oberwirt zum Beispiel, Minden-Halen, nicht zu vergessen auch irgendein Industriegebiet vor Erfurt.
Und was hast du da gemacht?
Es war das Überraschungsfest der Volksmusik. Oh nee, ich hab mich schon versprochen, das Frühlingsfest, was sich vom Überraschungsfest nicht grundlegend unterscheidet, außer dass irgendwie eine andere Jahreszeit, eine andere Stimmung drin
ist. Mit Florian Silbereisen und Co.
Oder? Exakt, mit Florian Silbereisen und auch mit den Wildecker Herzbuben und mit Dingsbums, dem Star aus Belgien. Karel Gott war dabei.
Der ist doch und aber Tscheche, oder?
Ja.
Ja. Weil du gerade Belgien sagtest.
Nee. Der Superstar aus Belgien hat auch einen Namen, der Schlagersänger. Aber ach so. Ich habe den Namen wieder vergessen. Christoph heißt er. Der Superstar aus Belgien. Der Superstar aus Tschechien, das ist eben Karel Gott. Und das deutsche Fernsehballett des MDR mit lauter Russen war auch dabei. Das habe ich so gemacht. Das mache ich übrigens alles im Dienste der Wissenschaft.
Das muss man ja dazu sagen. Oder würdest du dir das auch freiwillig angucken?
Das ist sehr gut.
Man stumpft ganz enorm schnell ab dabei. Also das guckt man sich, also es ist enorm schnell produziert alles und das ist also für die Aufmerksamkeitsspannen wären ja auch nicht besser, sowohl bei unserer jungen Generation, verhunzt durch MTV und Internet und sowas, als auch bei diesen alten Leuten, die vielleicht früher noch mal Geduld hatten.
Aber so jung kannst du nicht mehr sein, wenn du noch MTV nennst.
Ist dir gerade fast NPD über die Lippen gerutscht?
Nee.
Das hat sich so angeschaut.
MP3, ehrlich gesagt.
Ach, fast MP3.
Mir ist fast MP3 über die Lippen gerutscht. Das finde ich allerdings auch eine ganz schöne freudsche Fehlleitung hier bei mir, dass ich anstatt MTV MP3 sage.
Ja. Und im Dienste der Wissenschaft, also ich weiß es ja schon, du machst das für deine Diplomarbeit, aber du hast mir noch nicht gesagt, ob du da schon irgendwie ansatzweise Ergebnisse hast oder unter welchem Kontext du das überhaupt beobachtest.
Ich werte gerade Daten aus. Und
hast du so einen Apparat dabei gehabt, der das Klatschen misst, wie laut das dann ist und sowas? Und wertest du das aus?
Ach, der Apparat war ich selbst. Das ist ja.
Teilnehmende Beobachtung nennt man das, oder?
Ja, nicht ganz. Teilnehmende Beobachtung, das ist ja.
Ach stimmt, nee, würdest du ja selber.
Würde beinhalten, tanzen. Dass ich dann ja auf der Bühne wäre oder so.
Naja, also aber im Publikum kann es ja auch sein.
Es ist ein bisschen. Also ich sage, das ist eine Ethnografie. Das ist eher so, dass meine Rolle dann tatsächlich ein bisschen distanzierter ist. Als teilnehmender Beobachter bist du eher drin im ganzen Geschehen. Und fährst dann vielleicht mit dem Fanclub-Bus dahin und sowas.
Und wo hast du dann gesessen? Hast du irgendwie Backstage gesessen und die Leute beobachtet?
Das ist generell ein großes Problem, wenn man irgendwie Sozialforschung machen möchte. Ich meine, ihr könntet das aus eurem Leben womöglich kennen, wenn da irgend so ein Honk ankommt und sagt, ich interessiere mich dafür, wie du frühstückst. und ich würde dich gerne beobachten, längere Zeit. Dann guckst du zumindest schon mal komisch. Also zumindest gucken viele Leute komisch. Und wenn du dann nicht nur irgendeine Privatperson bist, sondern du bist Repräsentant irgendeiner Firma und hast womöglich ganz fiese Firmengeheimnisse oder so. Also wenn du BP mal fragst, ich möchte gerne...
Ja, aber das ist doch eine ganz andere Situation. Ich meine,
aber ich will damit sagen, dass eigentlich keine Organisation, also zumindest sehr, sehr wenige Organisationen ganz begeistert davon sind, wenn du bei denen ankommst und sagst, ich möchte gerne eure Organisation erforschen.
Also ich kann mir nämlich auch schon vorstellen, dass gerade genau in der Szene nicht unbedingt jetzt, also ich meine, die eigentlich weiß jeder, dass das halt Show ist, ja.
Aber
dass
was sollte man...
Dass da halt nicht gesungen wird, in echt gesungen wird und so.
Da wird in echt gesungen.
Aber interessiert dich denn daran jetzt das Publikum oder die Inszenierung der auf der Bühne so? Also
das, mein Punkt geht jetzt hauptsächlich aufs Publikum. Liegt auch daran, weil ich an die Macher eben gar nicht so richtig rangekommen bin. Ich habe es versucht, hat aber nicht geklappt.
Schade, und ich dachte jetzt Florian Silbereisen war näher kennengelernt.
Ja, das wäre schön gewesen. Ja. Aber was wollte ich denn noch sagen? Die singen übrigens tatsächlich. Und das gehört auch schon zu den Ergebnissen dazu. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht weniger oder mehr verlogen ist als ein Radiohead-Konzert oder.
Aber ich habe eine Freundin.
Aber das ist doch aber Halbplayback, oder? Oder
die
Instrumente
nicht.
Spielen die
alles
auch?
Alles live, jeden Shit live gesungen. Und
aber ich habe eine Freundin, die halt immer vom MDR und sonstigen und auch beim Frühlingsfest der Volksmusik und so ein Kram halt auftritt als Geigerin und manchmal singt sie auch ein Duett mit irgendwem und so. Das sieht man auch dann immer im Fernsehen. Und die hat halt sich letztens eine neue Geige gekauft und zwar eine vom Flohmarkt, ja, weil sie so schön aussieht, da kriegst du keinen Ton raus. Mit der spielt die im Fernsehen. Ja, bei genau diesen Veranstaltungen. Und sie
Florian, erzählt, da gibt es eben Leute, da gehört zum bei der Band zum Beispiel die Schäfer. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so
nee.
Leute,
nee.
Die, das ist eine Volksmusikgruppe aus dem Süden. Die ist auch mit dabei. Und bei dieser Volksmusikgruppe, also so ähnlich wie bei Dieter Bohlen. Wenn Dieter Bohlen auf der Bühne steht mit einer Gitarre, weiß man, dass er die nicht spielt. Und so ist es bei diesen Schäfern auch. Da gehört es irgendwie dazu, dass die, wenn die sich auf die Bühne stellen, da hat zumindest dieser eine Kerl hat eine Gitarre um und irgendein anderer Kerl hat noch irgendwie irgendeinen anderen Scheiß in der Hand. Dass die als Sänger, als eigentlicher Act nicht die Musik machen, das ist absolut klar. Aber hinter denen steht eine, ich glaube, 10-köpfige Bühnenband.
Die sieht man aber nicht.
Oder? Die man sieht.
Manchmal, ja.
Okay. Die den ganzen Scheiß machen.
Die Armen. Und,
na, die
werden das ganz gut bezahlt.
Glaub, ach, nee, so meine ich das nicht. Naja, aber wo wir doch schon mal bei Volksmusik sind, können wir doch mal ganz bodenständig zu unserer traditionellen Bierrunde kommen. Ich bin nämlich sehr
froh, ich bin so froh, dass du da hinkommst.
Ich bin nämlich sehr stolz auf mein Bier, was ich gefunden habe. Mir wurde schon von mehreren Leuten gesagt, das ist doch gar nicht so besonders, habe ich schon ganz oft getrunken, aber ich habe es noch nie getrunken, weil es hat einen sehr interessanten Namen. Und zwar Mord und Totschlag. Du hast schon gehört?
Nee, das ist ein schöner Name.
Küritzer Mord und Totschlag, Schwarzbier, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot natürlich. Und
was anderes kommt jetzt ja auch nicht auf den Tisch.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich mach's mal auf. Schwarzbier, eigentlich bin ich ja nicht so ein Schwarzbier-Fan.
Ah, das war ein schöner Klang. Sehr höhenlastig.
Ja.
Ja, ja. Ich tue natürlich nur so, als hätte ich jetzt ein Gehör für. Ich will auch nicht bei Wetten, dass landen und irgendwann halt sowas rausfinden oder halt Reifen ablecken oder halt.
Also, ja. Ist auf jeden Fall überraschend mild und weich.
Ja, Schwarzbier ist doch auch eher weich. Also Guinness ist doch ganz berühmt dafür zum Beispiel.
Okay, weich stimmt, aber mild, ich hätte es jetzt nicht so mild erwartet. Vor allem, da es auch Mord und Totschlag heißt. Das Cover ist auch ganz lustig. Das sind so zwei betrunkene Leute, die sich schlagen. Der eine hat einen Bierkrug in der Hand und haut mit der anderen Hand, also die Faust, dem aufs Kinn. Die sitzen dabei auf einem umgefallenen Holzfass, wahrscheinlich ein Bierfass. Und der eine sieht auf jeden Fall aus, als würde er gerade K.O. gehen. So ist das Label dieses Bieres.
Sehr interessant. Und das kriegt man nur in Berlin und Umgebung?
Keine Ahnung. Nee, das habe ich in so einem Bierfachgeschäft. Dem Späti hier um die Ecke. Hab ich's gekauft.
Und vermutlich ist es aber ein Bier, das in Großstädten vorkommt. Also Hamburg und Berlin und vielleicht.
Also gebraut ist es in Neuzelle. Klosterbrauerei Neuzelle. Neuzelle, Neuzelle, warte mal, Postleitzahl 15898. Das ist doch Brandenburg, oder?
Ich guck das ist doch Brandenburg.
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Neuzelle, ich gucke gerade mal in diesem schlauen Internet.
Das ist bei
Eisenhüttenstadt.
Was?
Das ist bei Eisenhüttenstädte. Jetzt reden wir übereinander. Das ist nicht
gut. Warte mal, Neuzelle, Niedersorbisch, Novakala, eine Gemeinde im Südosten von Brandenburg, Landkreis Oder Spree. Ein staatlich anerkannter Erholungsort. Und vor allem durch das Kloster Neuzelle bekannt. Und genau dort ist auch die Brauerei. Klosterbrauerei Neuzelle. Interessant. Ja, und wie sieht es bei euch aus? Biertechnisch?
Darf ich oder sollst du?
Nee, jetzt will ich mal.
Gerne.
Okay, ich habe nämlich ein ausländisches Bier. Ich habe ein Castlemaine oder so, wie der Australier sagen würde. Das kommt nämlich aus Brisbane. Und das ist deswegen so interessant, weil es 4 Xe vorne drauf hat. Also ein X würde für Gefahr stehen, glaube ich, aber 4 Xe für große Gefahr. Und diese Gefahr ist auch ein bisschen angebracht, denn, also erstmal ist es von 1857.
Und haben sie zum ersten Mal gebraut, meinst du?
Wahrscheinlich diese Flasche. Aber ich muss sagen, es ist tatsächlich schon abgelaufen. Meine Schwester hat mir vor längerer Zeit mal so ein Mix exotischer Biere geschenkt und die darf ich ja nicht einfach so weggulpen, da muss man spezielle Momente, wie zum Beispiel diesen Podcast, besuchen. Und das Blöde dabei, also ich finde, ich bin direkt ein bisschen beschämt, dass bei mir Biere ablaufen, aber das geht jetzt nicht anders, weil das besondere Biere sind.
Aber das Bier läuft doch irgendwie nicht so schnell ab, oder?
Wie alt ja, das hat sie mir auch, ich glaube, vor längerer Zeit zu Weihnachten geschenkt.
Okay, weil das,
zwei Jahren oder so.
Weil meins ist zum Beispiel, steht hier mindestens haltbar bis 11. Januar 2012.
Das stand länger, denn das konnte ich dann zuerst nicht mit nach Göteborg nehmen und dann stand das mehrere Monate bei meinen Eltern rum.
Das sind weniger als 12 Monate, Christian. Das sind weniger als 12 Monate, das ist viel. Ich habe Erbseneintöpfe gesehen, die sind länger haltbar.
Also. Ich nehme auf alle Fälle mal einen Schluck.
Und?
Ich stelle fest, Moment, das schmeckt, als wenn es nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot.
Ich fände es schön, wenn du sagen würdest, es schmeckt schlecht. Es schmeckt, als wäre es abgelaufen.
Nee, übrigens, ich habe ein paar andere von dieser Sammlung schon abgelaufen getrunken und ich glaube, da waren ein paar Biere keine guten Ideen mehr. Aber das hier schmeckt eigentlich noch so, als wenn es ganz gesund wäre, trotz der 4Xe. Übrigens habe ich zwar kein Bild von diesem Bier gefunden, aber ich habe durch das heutiges Bloglesen zufälligerweise ein Bildchen gefunden, was aber sehr an diese Flasche erinnert. Ich weiß nicht, ob sich der Zeichner dieses Comics, dieses Ding hier als Vorbild genommen hat. Das ist übrigens, soll übrigens eins der bekanntesten australischen Biere sein. Ich
kenne nur Fosters.
Ist das australisch? Das
kennst ich glaube schon. XXX oder 4X oder so. Auf alle Fälle können wir diesen Link noch später in die Linkliste reinpacken, würde ich sagen.
Ich gucke auch mal, ob es mein Bier im Internet gibt.
Da kann ich ja währenddessen mal bei meinem Bier reden, dass es vielleicht auch im Internet gibt. Vielleicht aber auch nicht. Das kann ich ja gleich als erstes mal gucken, ob ich eine Adresse drauf habe. Carlex-group.de, was verrät, dass wahrscheinlich irgendwas aus der Treuhand in den Westen verscharrt wurde. Denn das kommt aus Chemnitz, mein Bier. Ich muss die Sachsen unterstützen, womit ich natürlich jetzt den Westen unterstütze, wie ich das feststelle. Und das kommt aus dem Einsiedler Brauhaus. Darunter steht Emil Schwalbe und deswegen ist es auch das Schwalbebräu. Und ich trinke hier allerdings, also Einsiedel bei Chemnitz, ne? Einsiedel ist eine Stadt. Und ich trinke hier allerdings nicht das normale Weizen, sondern ich trinke ein Biermischgetränk. Noch nicht, ich mach's jetzt auf.
Biermischgetränk heißt? Was ist da noch drin außer Bier?
Das ist Weizen Brombeer.
Okay. Hört sich schon mal
unsympathisch. Es riecht auch unsympathisch, aber ich rieche aber ganz selten am Bier, meistens trinke ich sofort. Und es hält auch eine Phenylalaninquelle. Ist immer gut. Ich probiere das mal. Moment.
Noch am Leben?
Ja, also ich glaube, ich fände es richtig geil, wenn jetzt 30 Grad wären und ich auf der Wiese liegen würde. Irgendwo. Dann wäre es richtig gut. Und ich habe gleichzeitig gedacht, das ist was, was du nicht, wenn du halt so irgendwie schon total betrunken bist und dann guckst du irgendwie, oh, wo ist noch was zu trinken und dann denkst du, ah, das ist noch ein Bier, machst auf und ziehst es so runter, nimmst zwei Schlücke und dann merkst du erst den Geschmack, ja. Also, und dann hätte ich, glaube ich, sofort das Gefühl, irgendwie, es war ein Bier mit Kippe drin oder sowas. Also, so, weißt du, so ein völlig, weißt du, so ein völlig ungewohnter Geschmack ist, also dieses Weizen mit Brombeer. Eigentlich ist es gut. Es ist herb, herb süß irgendwie, aber.
Wie sieht es denn mit Alkoholgehalt aus? Ich glaube, da gewinne ich heute. Ich habe 7,2% hier.
Ich habe genau einmal die Zahlen umdrehen.
Was?
2,7, also naja, klar, wenn das nur mit Brombeersaft gemischt ist.
Ja, ich wollte eigentlich diese Woche auch gar keinen Alkohol trinken. Ich mache das nur für euch.
Das ist aber trotzdem...
Ist ja richtig.
Das ist was richtig Ekliges. Hier kriegst du überall nur dieses verkackte Lettöl, wo du dann mit 2,5 auskommen musst. Und krass. Das schmeckt dir überhaupt nicht. Ich habe, und das müsste man den Australiern mal mitteilen, ich habe nur 4,8. Also das sind 2x anstatt 4. Oder nur 1.
Mord und Totschlag ist wirklich ein Starkbier, Christian.
Ja, Schwarzbier halt. Ne? Schwarzbier ist, glaube ich, generell immer ein bisschen stärker.
Ist eigentlich ganz interessant, dass das so in der Nähe, also das ist ja wirklich von Neuzelle, vom Kloster aus, kann man ja quasi nach Polen gucken. Also wenn ich das von Google Maps eben richtig gesehen habe. Und Polen ist ja echt für Starkbierbrauen bekannt.
Ich finde es auch irgendwie recht merkwürdig, dass irgendwie so Klosterbrauerei und Mord und Totschlag passt ja irgendwie nicht so.
Auch das passt schon ganz gut, die sind meistens noch nicht so ehrlich. Das ist ungewohnt.
Naja. Jetzt haben wir schon 20 Minuten gequatscht und nur so über solche Sachen geredet, über die wir eigentlich...
Okay, dann fange ich mal schnell mit dem Thema an, oder?
Du willst schnell mit einem Thema anfangen?
Ja, du kannst oder habt ihr noch irgendwas zu dir?
Also von Mord und Totschlag und
kann man zu allem überleiten. Na los.
Ja. Okay, mein erstes Thema. Ich habe neulich so ein Netzwerk entdeckt. Man schreibt...
Dieses Facebook?
Von dem alle nee, man schreibt Kurznachrichten und teilt sie mit Freunden. Man schreibt Twitter. Sehr viele über das, was man gerade so tut. Ja, Twitter heißt das. Und ich kann mir vorstellen...
Habe ich auch schon mal von gehört.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich so ein Blödsinn durchsetzt.
Das ist eine Modeerscheinung, hat gerade erst wieder einer gesagt.
Ja, das war schon mein Thema.
Wenn du komm, sag mal, was du eigentlich sagen wolltest.
Nee, wir können über Amanda Palmer reden. Die hat doch auch getwittert.
Ja, die twittert sogar gern und viel.
Die ist ja echt, also ich glaube, die hat so eine 500.000 Follower oder so, ne? Die ist irgendwie riesig groß dabei bei Twitter.
Ich wollte ganz dezent auf ihren Auftritt hinweisen mit dem Twitter-Lied.
Ach so, das wo sie da so Twitter-Tweets vertont hat, meinst du?
Ja.
Ja. Das hast du sehr dezent geschafft, darauf hinzuweisen.
Warte mal, ich, ach Mann, wo finde ich das denn jetzt?
Ich dachte eigentlich, dass da jetzt irgendjemand von euch drauf anspringt.
Ja, ich kann da drauf anspringen. Ich habe mir das nämlich vor nicht allzu langer Zeit angeguckt, ungefähr 1,5 Stunden her. Habe ich das gesehen, weil es einer der Freunde, mit denen du es teilst, oder der dir Sachen mitteilt, ist auch in meiner Timeline, wie sich das ja nennt, bei Twitter, wo dann diese ganzen Nachrichten auftauchen, das geteilt hat. Und darauf habe ich ihm auch geantwortet und deswegen kommen wir relativ schnell zu dem Link.
Warte mal, ich gucke gerade mal, ob ich den auch finde. Also es ist wirklich ja ganz interessant. Also ich will jetzt nicht die kompletten 5 Minuten hören, so, aber...
Nee. Ich bin schon auf dem Weg zu dir quasi, Christian. Zu mir?
Wie schickst du mir jetzt den Link?
Ja, wie schicke ich dir den Link, genau. Den schicke ich dir natürlich auf dem richtigen Weg.
Nicht per Skype, bitte.
Genau. Ich schicke dir den per E-Mail. Und zack, ist es auch schon bei dir. Ganz
old-fashioned per E-Mail.
Genau, und jetzt ist die E-Mail auch schon bei dir gleich. Und das fand ich übrigens ganz schön, das Video, wo sie, naja, sie singt ja eigentlich Tweets von...
so Top 10 Tweets halt irgendwie, ne?
Ja, Kanye West und 50 Cent und so ein Kram und Lindsay Lohan und so ein Kram und so ein paar lustige Sachen, die
Rebecca
auch...
Rebecca Black?
Ja, Rebecca Black und...
Ja, ist auch so, ja. Oder?
Ja. Von ihr ist auch die Melodie, die sie spielt.
Stimmt, das sagt sie am Anfang. Wer ist denn eigentlich Rebecca Black, ey? Ist das eine Bildungslücke?
Ja, ist es. Gerade wenn man mit dem Internet zu tun hat.
Wer hat denn mit diesem Internet?
Wenn du Rebecca...
Warte mal, jetzt muss ich mal gerade hier leiser machen. Ja,
wenn du Rebecca kennenlernen willst, geht's am besten am Freitag. Sie hat einen Song über den Friday gesungen. War so ein YouTube-Phänomen. Tolles Video dazu.
Ist an mir vorbeigegangen.
Text ist einfach sehr doof und der Song hat so einen Ohrwurm-Charakter und bleibt irgendwie im Kopf hängen.
Mhm. Auf jeden Fall hier diese Twitter-Vertonungsgeschichte von Amanda Palmer, die klingt so.
I hate when I'm on a flight and I wake up with a water bottle next to me, like, oh great, now I gotta be responsible for this water bottle.
Was war ein Tweet von Kanye West? Übrigens, am coolsten davon fand ich ja diesen Tweet von 50 Cent.
Ja, ist der beste, ja.
So sinngemäß. Irgendwie, er war zu Besuch bei seiner Oma und sie wollte, dass er den Müll runterbringt und hat sich darüber aufgeregt, so nach dem Motto,
I'm rich,
so irgendwie, genau, fuck the shit. Großartig.
Ja, das aber ich habe mich auch mal sagen können.
Ich habe den Original-Tweet nicht gesehen, so jetzt von ihm, und ich weiß auch nicht, ob er wirklich selber twittert, aber ich habe auch mal so eine Geschichte gehört von 50 Cent, auch über Twitter, dass er irgendwie irgend so eine Spekulationsgeschichte an der Börse hatte von einem Unternehmen, wo er auch irgendwie selber beteiligt war. Und er hat über seinen Twitter-Account, wo er auch irgendwie, weiß ich, wie viele Millionen Leute ihm folgen, gesagt, ja, das ist voll die coole Investition so. Und um damit quasi seine eigenen Aktienanteile hoch zu pushen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Geschichte war. Auf jeden Fall war da aber irgendwie sowas. Verrückter Typ. Ich glaube, da hat er auch Ärger für bekommen. Weil das ist ja schon, wenn er irgendwie da ein paar Millionen Leute hat, die ihm folgen und die dann da irgendwelche Anteile kaufen.
Aber ich meine, da muss man eigentlich, das Geld muss man verlieren. Also ich meine, du sitzt da doch nicht und denkst dir, oh, ich habe was bei Twitter gelesen, ich investiere mal ein paar Millionen.
Naja, es müssen ja nicht ein paar Millionen sein. Aber
ja, oder was weiß ich, 5 Euro sind schon zu viel. 50 Cent twittert mir was und ich investiere in eine Firma? mal ernsthaft. Der Mann sieht doch seriös aus.
Das hat doch nichts mit Seriosität zu tun. Er hat einfach eine, genau, er ist down to earth mit seinen Fans und sie machen, was er sagt. Er ist doch 50 Cent, Mensch.
Ey, auf Rappers hören, ne?
Auf Rappers. Genau. Aber apropos Amanda Palmer, da habe ich ja auch noch einen Link auf meiner Liste. Ich glaube, den gleichen Link hat auch Jochen auf seiner Liste.
Vorher will ich aber noch was sagen zu Amanda Palmer. Jochen, gerne. Du hast getwittert, die hat so tolle Socken an. Und ich persönlich finde die...
Ich habe gesagt, sehr, Strümpfe.
Die hat so lange ganz komische Strümpfe an in dem Video. Das kann man sich ja auch angucken. Ich kann nicht verstehen, was so viele Herren mit Strapsen haben oder so etwas.
Also, ich weiß auch nicht, was ich damit habe, aber ich stehe drauf. Ich finde das attraktiv. Das ist durchaus einer meiner wildesten Fantasien. Ich stelle mir dann immer so Frauen, die ich mag, in solchen Strapsen vor. Ich weiß auch nicht, was ich damit habe.
Das hat sich mir nie erschlossen. Das ist wie Popel fressen.
Wie
Popel fressen?
Strapse sind wie Popel fressen? Ich lese gerade 2 Jahre zu spät Feuchtgebiete und tue mir jeden Tag irgendwelche neuen Ekelsachen an. daher kommt wahrscheinlich das mit dem Popel fressen. Jetzt, bitte.
Ja, vielleicht hängt das ja damit zusammen, weil wenn du geboren wirst und so, haben vielleicht da deine Mutter vielleicht schon solche Strümpfe an, irgendwie, du hast ja so Thrombosestrümpfe oder so, vielleicht fängt das alles so ganz früh an schon.
Thrombosestrümpfe, das ist ein Fetisch. Also es gibt ja, das heißt ja sowieso, if it exists, then there's a porn for it. Und ja. Thrombosestrümpfe, Fetisch-Porn, das wäre mal interessant zu sehen. Ja, ich sag das jetzt.
Ja, du hast einen YouPorn-Account. Ja, hast du nicht, hast du eben gesagt. Okay.
Aber kommen wir doch mal zurück zu Amanda Palmer, was ich eigentlich sagen wollte. Die hat ja auch kürzlich ein Projekt gestartet, Nighty Night. So eine Art Compilation. 6 Songs sind drauf. Ein Projekt von verschiedenen Künstlern, unter anderem, Jochen, helf mir mal gerade.
Ben
Folds. Ben Folds, genau. Ja. Wer noch? Amanda Palmer natürlich.
Haben wir Ben Folds schon erwähnt?
Auf jeden Fall, das Tolle ist, das ist ein Download-Album, hat es über Bandcamp veröffentlicht. Man kann selbst entscheiden, wie viel man dafür zahlen will, mindestens $1. Und der Erlös geht an die Berkeley-Universität, soweit ich das verstanden habe. Und zwar irgendwie für so ein Musikprojekt oder sowas.
Ja, das ist die Berkeley City Music Network.
Oder
das
so.
Ist, also das ist keine offizielle Universität. Aber das, so. Das ist halt so ein Projekt, das Kindern sozusagen, Kinder fördert, musikalisch fördert, die jetzt auch nicht das Geld dafür haben. Mhm. Ja.
Und ja, so klingt das Ganze. Also wie gesagt, 6 Tracks. Das Tolle ist, das Ganze ist auch noch unter CC-Lizenz. Sprich, man darf das für nicht kommerzielle Zwecke kopieren, runterladen, aufführen und so weiter und so fort. Da frage ich mich echt, inwiefern dort auch die Labels, bei denen die entsprechenden Künstler unter Vertrag sind, also Amanda Palmer hat ja, soweit ich weiß, nicht, ist ja nicht mehr irgendwie unter Vertrag, die macht ja alles selbst, aber so Leute wie Ben Folds zum Beispiel,
Aber das hängt doch ganz vom Land ab, oder?
Wie ganz vom Land?
Ich dachte, ich hätte mal gelernt, dass einige nationale Verwertungsgesellschaften das durchaus tolerieren.
Ja, aber das hat ja nicht jetzt nur mit den Verwertungsgesellschaften zu tun. Ich weiß ja nicht, was die für Verträge haben. Kann sein, dass es völlig okay ist. Ich meine, das wird auch völlig okay sein, sonst hätte es da schon mal Ärger gegeben. Das ist ja auch irgendwie schon seit ein paar Tagen irgendwie Top-Selling-Album bei Bandcamp und hier aktuell haben es gerade irgendwie so 7.500 Leute geliked. Das ist, glaube ich, schon ziemlich verbreitet.
Auch wenn du mit Plattenfirmen kommst, ich bin mir immer nicht so sicher. Ich denke mal, viele Musiker haben einfach so Alben-Deals, dass sie dann irgendwie 2-3 Alben abliefern müssen und dann ist Schluss. Und dann macht man irgendwie einen neuen Vertrag. Und also in dieser Zwischenzeit können die doch tun, was sie wollen, oder? Oder die haben haben vielleicht größere Namen wie Ben Folds und können sich dann noch mehr Kram rausnehmen.
Mhm. Ja, das schätze ich auch. Also ich meine, wie schnell bin ich jetzt, wenn ich mal Ben Folds suche bei Nonesuch Records, wo er unter Vertrag ist? Also ich meine, das ist ja für die, bei den Namen, ja eher Werbung. Und das ist ja auch gut so, dass das so funktioniert.
Ja, wie auch immer. Ich finde es ja total toll, dass es überhaupt so ein Projekt gibt. Wo ja, anfänglich, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Am Anfang gab es ja so ein bisschen Irritation, weil per Twitter und so auch offiziell von Amanda Palmer hieß, ja hier unter Creative Commons Lizenz, jeder kann runterladen und so. Und gleichzeitig war es aber so, dass bei der Seite, bei Bandcamp, ganz unten das All Rights Reserved Copyright-Stempel zu sehen war. Und da haben sich ganz viele Leute so irritiert per Twitter geäußert, ja was denn du, Creative Commons oder normales Copyright? Und hat das irgendwie ein paar Tage gedauert, bis das geändert wurde.
Ja, aber wahrscheinlich, weil Bandcamp davon ausgegangen ist, dass die alle halt Verträge haben, sozusagen.
Nee, das machst du ja selber, wenn du die Inhalte hochlädst. Also sie hat das ja über ihren eigenen Account hochgeladen und da musst du selbst halt, soweit ich weiß, angeben, unter was für eine Lizenz du das bereitstellst. Also ob Creative Commons oder nicht, weil wenn nicht Creative Commons, ist natürlich automatisch All Rights Reserved. Ja, aber wie auch immer.
Aber ob sie halt selbst diese Seite, ob sie das alles
wirklich auch nicht selbst macht? Nee, glaube ich auch nicht. Also twittern tut sie selbst, definitiv. Aber ich glaube auch nicht, dass sie so die ganzen Management-Geschichten, was so Online-Kram angeht, hochladen und verwalten und so. Das glaube ich nicht, dass sie das alles selbst macht. Also die hat ja irgendwie noch andere Sachen zu tun.
Wenn ich ein bisschen Erfolg hätte mit Musik, was nie mehr passieren wird, weil ich da schon alleine Musik nicht kann, aber dann würde ich das auch nicht machen wollen. Da würde ich da auch Leute für einstellen. Also ich glaube, also twittern würde ich vielleicht noch selbst.
Ach, jetzt habe ich gerade eine tolle Idee für das nächste Thema, weil das gerade so toll passt. Und zwar ja. Erfolg haben, klein anfangen, Vergangenheit. Habt ihr das mitbekommen? Google 1999?
Ja, das habe ich gesehen.
Oh,
ja,
so großartig. Das hat ja ein ehemaliger Google-Mitarbeiter. Warte mal, ich gucke gerade mal, wie er heißt. Doug Edwards. Und zwar war der von 1999 bis 2005 Director of Consumer Marketing and Brand Management, was auch immer das genau bedeutet. Auf jeden Fall irgendwie so Marketing-PR-Kram. Und der hat einen Blog, das heißt Xuglas, und da schreiben halt mehrere ehemalige Google-Mitarbeiter und die bewerten und kommentieren so die aktuelle Google-Politik. Und der hat dort vor ein paar Tagen, am 26. April, ein Video gepostet, Google 1999. Das ist total interessant, weil man da so einen Einblick bekommt, wie Google halt eben so vor mittlerweile 10, 11, 12 Jahren aussah. Da waren es irgendwie gerade mal so 40 oder 60 Mitarbeiter und man sieht da halt so Larry Page und Sergey Brin, so die Gründer von Google, ganz schüchtern mit zitternder Hand einen Zettel verlesend, neue Mitarbeiter begrüßend und irgendwann gibt es halt auch, hat irgendwer Geburtstag dort. Und dann wird da irgendwie ein kleines Ständchen gesungen und das ist irgendwie ein recht interessanter Einblick. Ihr habt das auch gesehen, oder?
Ja, vor allen Dingen sehen da Nerds noch ein bisschen mehr aus wie Nerds, fand ich.
Ich habe das gesehen und dachte mir, Wahnsinn, 1999, wenn ich mir diese Mode angucke von den Frauen und so, dann denke ich, das ist 1989.
Ja,
das ist total abgefahren. Ja, das ist diese Schulterpolsterteile, die der trägt und das ist wirklich, ich war total verwundert, dass das halt 99 sein soll. Also weil ich 99 ganz anders in Erinnerung habe. Ja. Auf der anderen Seite habe ich 99 auch echt noch hässliche tiefhängende Hosen getragen. Also will mich da nicht zu beschweren, aber ich habe wirklich gedacht, es hätte auch von 89 sein können. Sowieso das ganze Setup sieht ja aus wie irgendwie halt so eine Vorabendserie aus den USA quasi. Ja, auch die Leute halt auch so irgendwie.
Was ich auch ganz interessant fand, was mir so, also es ist mir eigentlich als erstes aufgefallen. Mir ist gar nicht so die Kleidung als erstes aufgefallen, sondern der Klang. Da im Hintergrund, warte mal, ich mach's mal ein bisschen lauter. Hört man es nämlich rauschen. Und das sind die Computer. Das ist total krass. Also ist mir wirklich als erstes aufgefallen. 1999, da waren halt Computer einfach noch saumäßig laut. Und das Rauschen im Hintergrund sind halt die Rechner bei denen im Büro. Und ist mir sofort aufgefallen, total präsent.
Sind da noch solche riesen Tower.
Ja, und so flimmernde große CRT-Monitore im Hintergrund. Großartig. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf den Moment, wo die anfangen zu singen. Ach, zu spät. Ein Stück zurück. Wird jetzt noch gesungen oder nicht hier?
Ich hab eben das Wort Birthday schon gehört.
Ja. Ich skipp mal ein bisschen. Nee, ich glaube, ich bin schon zu weit.
Naja, dann muss ich singen.
War das jetzt so gut? Also so wie dieser Mormonenchor oder?
Einfach total schräg so.
Das Schräge ist doch. Das Schräge ist doch, dass Mark Zuckerberg zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich seinen ersten Computer bekommen hat.
Wie alt ist denn der?
26.
Jetzt 26?
Der ist so alt wie ich.
Ah, okay.
Ja.
Vor 12 Jahren, dann war er 14. Naja, vielleicht hat er schon ein bisschen früher seinen ersten Computer gehabt. Könnt ihr euch noch an euren ersten Computer erinnern?
Ja, den ersten eigenen oder den ersten der Familie?
Der erste der Familie.
Das waren zwei 86er.
Echt, so früher? Wir sind mit dem 486er.
Wann war das? Das war ja auf jeden Fall Anfang der 90er, ne?
Monkey Island Zeit.
Nee, aber wenn man, warte mal, also unser erster PC war auf jeden Fall, glaube ich, so 1994 rum. Waren 386er.
Das war ja 3 Jahre, nachdem ihr Telefon hattet.
Nee, ich glaube, weiß ich gar nicht.
Und Telefon? Südfrüchte.
Ja.
Nee, also Telefon hatten wir wirklich erst sehr spät. Auch zu DDR-Zeiten gab es ja nur ein Telefon bei uns in der Straße. Da mussten wir mal zum Stasi-Nachbarn rennen. Um zu telefonieren.
Wen hat man dann angerufen?
Ja. Keine Ahnung. Also ich habe, glaube ich, als Kind nie telefoniert. Also mir war das auch, keine Ahnung. Also ich kann mich aber daran erinnern, dass ein Kumpel aus der Nachbarschaft, der hatte so einen Robotron. Weiß nicht, ob euch das was sagt.
Doch, in Leipzig gibt es immer noch eine Ecke, wo man eine Robotron-Werbung hängt.
Echt?
Sehr geil.
Sehr geil. Ja. Ich gucke gerade mal, genau hier bei Wikipedia steht es, VEB Kombinat Robotron.
Ja, von den Hört sich so an wie so ein sozialistischer Killerroboter, so ein marxistischer Golem.
Aber die Robotron-Ingenieure, die sind ja alle bei AMD reingegangen dann.
Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall waren das ja total die Plagiate. Also die haben sich ja alles zusammengeklaut. So, das waren ja hauptsächlich irgendwie, soweit ich weiß, IBM-Teile und so. Aber ich kann mich halt erinnern, dass wir da halt auch so eine Art Space Invaders so irgendwie immer gezockt hatten. Das war ziemlich cool. Und der Kumpel, den ich damals hatte, der war auch sehr, ja, der hat sich halt echt ausgekannt und hat auch programmiert damals schon. Und ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Aber mein erster Rechner war auf jeden Fall, wie gesagt, ein 386er DX40 mit 40 MHz und 80 MB Festplatte und 4 MB RAM.
80 MB Festplatte, das ist aber ganz schön viel gewesen.
Das war damals so Standard. Also mein Bruder hatte den zur Jugendweihe bekommen, das kennt ihr ja auch nicht, ne, ihr Wessis.
Ja, wir haben Kommunion und Firmung zum Beispiel, wir als Katholiken, da kriegt man gleich zweimal Geld.
Ja, Robotron und so. Na, aber jetzt haben wir gar nicht geklärt. Jochen, dein erster Rechner hast du noch nicht erzählt.
Nee, es waren 486er.
Dann bist du ja später eingestiegen.
Ja, es war auch der erste der Familie. Also es ist relativ spät gewesen. Also weil mein Vater halt den wenig Zugang zum Computer, den er brauchte, einfach in der Schule hatte, wo er gearbeitet hat. Und dann irgendwann hat auch mein größerer Bruder ihn überredet, jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall einen Computer zu Hause. Und dann war es ein 486er, ja.
Und was waren so die ersten Sachen, die ihr gemacht habt auf dem Rechner? Wisst ihr das noch? Also habt ihr damit gespielt oder habt ihr damit in Anführungszeichen gearbeitet?
Also ich kann mich erinnern, dass wir schon gespielt haben, relativ früh. So diese frühen Spiele, die halt damals funktioniert haben.
Aber damals gab es doch auch schon Konsolen und die waren noch wesentlich billiger als Computer.
Ja, aber meine Eltern waren nicht so die ihren Kindern Konsolen schenken.
Das gleiche hier.
So das Holzspielzeug-Familie.
Aber aus welcher Motivation heraus haben die deinen Rechner gekauft?
Naja, das war ein Arbeitscomputer von meinem Papa. Der stand auch erstmal im Arbeitszimmer. Und mein Bruder hat das natürlich alles aufgebastelt und sowas für ihn, weil er sich da eingelesen hat und er es auch ganz toll fand und ist ja auch heute Informatiklehrer. Und was wir früh gemacht haben, ist gebrannt. Wir haben relativ früh gebrannt. Und schwarz kopiert. Ich kann mich noch gut an den einfachen, erst also den Brenner, der einfach gebrannt hat, erinnert, wo wir nicht das Zimmer betreten durften. Das war ganz großartig, weil nämlich, sobald du das Zimmer betreten hast, hat es halt einen Fehler gebrannt. Und es hat halt damals bei 60 Minuten, hat es halt auch 60 Minuten gedauert.
So. Echt? Der hatte damals schon einen Brenner, ja?
Krass. Ja, ja. Ganz, ganz früh, der Brenner.
Also ich hatte total späten Brenner. Übrigens, meine erste gebrannte CD war von Cypress Hill. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Album hieß. Auf jeden Fall war da Hits from the Bomb. Dieser Track war da drauf.
Das ist auch interessant. Also so in der ersten Brennzeit sind diese gebrannten CDs, also zumindest bei uns sind dafür Wahnsinnspreise auch bezahlt.
Ja, für einen Zehner. Also ich glaube, bei uns hat man immer 10 Mark bezahlt für eine gebrannte CD.
Bei uns teilweise sogar mehr. Es gab nämlich eigentlich waren das Bauernsöhne, ich nenne das jetzt mal Hackerkreis.
Das waren natürlich alles nur Privatkopien, ne? Also...
Ja, die haben klar. Ganz früh, die haben was ganz Großes gemacht, das war die Blackline und die haben immer die ganzen frühen Spiele auf eine CD gepackt, so richtig mit Menü, ja, man hat die halt im DOS gestartet, diese CD, und dann kam man halt in ein Menü rein und dieses Menü
konnte... Das kennst du jetzt aber nur vom Hören sagen.
Wie? Diese Blackline, ja.
Gut.
Ich hab's ja nie gemacht. Und da konnte man, dann wurde mir erzählt, konnte man nämlich dann aus dem Menü heraus schon installieren, ja, also so die Spiele, die haben das für echt gut gemacht, ja? Mhm. Und dann kannte ich halt wen, der halt seinen Vater überredet hat, einen Brenner zu kaufen, der halt dann diese Schwarzkopien,
das
war teuer, ja, und der hat diese Schwarzkopien dann nämlich, hat gesagt, hat die dann sich genommen und hat sie dann nochmal schwarz kopiert und hat sie dann für weniger verkauft.
So, aber das ist halt ja das Schöne an digitalen Gütern, dass die bei der Kopie nicht an Wert verlieren, beziehungsweise an Qualität.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Ja,
das stimmt. War eine schöne Zeit.
Ja, ich blicke doch auch recht amüsiert zurück. Vor allen Dingen wirklich diese Netzwerke, die sich da irgendwie etabliert haben. Ne? Also diese Offline-Netzwerke, wo man halt irgendwen kannte.
Mal damals gab es auch noch so unglaublich geile Programme für das ganz frühe Internet. Zum Beispiel hatten wir ein Programm, wo man eine beliebige Handynummer, ja, das war auch so die Anfangszeit der Handys, ja, konnte man eine beliebige Handynummer eingeben und konnte dem eine Nachricht schicken. Und also es gab ja auch ganz viel so SMS-Versand umsonst, ne, übers Internet noch. Und dieses Programm hat dann, da hast du gesagt, der kriegt jetzt 1000 Mal und du konntest ja damals 5 SMS speichern, ja. Und damit hast du ein Handy zerstört, ja. Der hat dir dann wirklich 1000 Mal an diese Person gesandt. Und das Handy war quasi für einen Monat lahmgelegt, weil du hast diese 1000 SMS löschen müssen, bis du wieder eine erreichen konntest. Und das ging einfach, das ging. Also damit haben wir unsere Nachbarn geärgert. So. Und die mit den ersten Handys. Also das war jetzt ja, vielleicht.
Das war so die frühe Zeit der Trolle. Also,
ja, ne? Ja.
Ich meine, heutzutage macht man das halt auch übers Netz. Das hört man ja auch immer wieder, dass Leute so, wenn man halt irgendwie dich nicht mag und ich weiß aber deine Adresse, wo du wohnst, dann bestelle ich halt über irgendwelchen dutzenden Pizza-Liefer-Services, bestelle ich halt über deinen Namen und deine Adresse irgendwie Pizzen und die werden dir dann geschickt und du stehst da und, oh, ich habe dir doch gar nicht bezahlt, gar nicht bestellt. Das wird ja oft gemacht irgendwie bei so Trollen.
Sollen sich mal trollen, die Trolle.
Mir fiel dazu noch an, also wir sollten auch aber nicht zu romantisierend über diesen ganzen Kram reden. Wenn ich mich nämlich daran erinnere, wie ich teilweise Spiele spielen musste, die dann irgendwie auf 8 Disketten drauf waren.
Musste? Wieso musste?
Was?
Wieso musste? Wieso musstest du die spielen? Das, um ehrlich zu sein, das fand ich gerade noch so schön irgendwie. Auch diese gepackten, diese Floppy Disks, so diese 1,4 Zoll Floppy Disks.
So viel Wartezeit. Wenn du heute mit der Wartezeit konfrontiert werden würdest, die wir damals hatten, auf irgendwelche Spiele bis irgendwas.
Du würdest davon ausgehen, dass es abgestürzt ist, ja.
Ja, aber damals musste man noch viel mehr machen. Also heute, da hattest du das Spiel und es geht los und damals musste man halt irgendwie so in der Shell noch was eingeben, um das ZIP-File zu empacken oder das ARJ-Packsystem, was damals ja noch irgendwie verbreiteter war und da musste man sich das Spiel entpacken und es hat ewig gedauert und dann musste man immer noch irgendwie im DOS irgendwelche Einstellungen tätigen, dass dann auch irgendwie die Grafikauslösung funktioniert und den Soundkartentreiber irgendwie auswählen. Das war noch irgendwie so mehr Abenteuer, das war so mehr Experiment, so wie so ein kleiner Chemiekasten so.
Ich fand auch immer besonders schön, ich hatte damals viel mehr das Gefühl, dass ich jetzt so mit Computern arbeite, dass ich halt auch Ahnung vom Computer habe, so als kleiner 13-, 14-jähriger Junge halt, wenn ich dann halt irgendwie Spiele aus dem DOS gestartet habe, irgendwie mit CD, Duke 3D oder sowas, ja? Also, das ist halt so, da hattest du das Gefühl, hier.
10. Juni übrigens. Sorry, dass ich unterbreche. 10. Juni, Duke Nukem Forever, Release Date ist draußen.
Ich werde es natürlich unbedingt spielen müssen.
Henning, jetzt hast du gerade den Grund genannt.
Ich spiele überhaupt keine Computerspiele mehr. Also, was ich eigentlich schade finde, aber wenn so etwas rauskommt, muss ich es aus puren Nostalgie.
Ja, genau. Jetzt hast du ja gerade gesagt, warum man manche Spiele spielen muss. Ja, ich muss auch spielen. Ich muss sogar eine neue Grafikkarte dafür kaufen, ja. Ja, scheiß. Ja. Und so ging das damals auch. Wir haben den nächsten Monkey Island raus, brauchst du eine neue Grafikkarte. So in der Art.
Also ich weiß noch, um Doom spielen zu können, habe ich mir 4 MB RAM dazu gekauft und habe da, glaube ich, irgendwie 150 Mark für hingelegt. So. Und das war ja damals sau viel Taschengeld. Das waren Monate.
Dafür habe ich viele Zeitungen rausgetragen, ja.
Ja, ich auch. Und um dann irgendwie einfach nur Doom spielen zu können auf meinem 386er, oh Mann, ey.
Heute läuft es auf deinem Handy.
Ja, sozusagen. Ja.
Ich habe noch ein paar Mal 1 MB RAM liegen, wenn ihr das braucht, so zum Reinstecken.
Nee, ich glaube, die würden auch gar nicht mehr passen, so rein kompatibilitätsmäßig.
Und das Interessante ist, da muss ich nochmal zurückkommen, wo Brenner waren ja halt so krass damals, ja, also CDs kopieren und so. Weißt du, wie selten ich einen Brenner benutze? Wie selten ich überhaupt CDs in meinen Computer stecke? Das ist also wirklich, das Ding wäre praktischer, wenn ich es als Cupholder benutzen würde, ja. Mhm. Also wirklich.
Das ist echt interessant und ich glaube halt, dass in ein paar Jahren genau so auch Leute drüber reden, über Downloads reden. So, kannst du dich noch erinnern an die Zeit, als wir runtergeladen haben, als es noch so Dateien gab? Ich glaube halt echt, dass das, also es bildet sich ja jetzt schon ab, so mit dieser ganzen Cloud-Computing-Geschichte und Streaming-Diensten und so und On-Demand-Media, dass halt bald wird es halt so ein Besitz, so ein Vehikel wie eine Datei irgendwie auch nicht mehr geben, weil es dann alles irgendwie nur noch gestreamt wird.
Das ist auch ganz interessant, dass ich gerade, sitze ich ja in meiner Abschlussarbeit, also gerade nicht, aber meist, dass ich als Sicherung sozusagen, und dann fühle ich mich richtig sicher, wenn ich es dann bei Dropbox hochgeladen habe, sozusagen irgendwo in der Wolke auf irgendeinem Server, sonst wo, sagt mir, jetzt ist es gesichert. Ja? Also ich habe es auf dem USB-Stick und habe es auf der Festplatte, aber halt meine doppelte Sicherung ist immer, ich habe sie immer noch halt irgendwo in der Wolke. Mhm. Und dass man diese Wolke halt schon so anerkennt als was Sicheres, da kann ich dir nämlich nur zustimmen, dass das in Zukunft immer mehr und immer weiter gehen wird.
Ich nutze hier sehr viel Dropbox, denn ich bin mal eingeladen worden von Christian, damit wir beide mehr Speicherplatz kriegen. Nee, ich auch als Eingeladener.
Ach so.
Und dann haben wir gleich, ja klar, nimmst du das mit. Erstmal haben. Ich habe das letzten Endes aber wirklich nahezu nicht gebraucht. Wofür gebraucht das eigentlich so, außer Abschlussarbeiten zu sichern?
Naja, also ich benutze das halt auch so für die Arbeit halt so. Ist das schon ganz praktisch?
Ja, es ist praktisch, Dateien auszutauschen darüber. Es ist viel besser, als halt irgendwie irgendeinen, was weiß ich, File-Uploader zu benutzen, der dich halt voll bombardiert mit Werbung und was weiß ich.
Also. Naja, vor allen Dingen kannst du halt von diversen so Endgeräten darauf zugreifen halt. Das ist halt praktisch.
Genau, genau.
Ja. Also die habe ich ja alle nicht, das ist vielleicht mein Problem.
Ja, auch wenn du mal irgendwie an einem anderen Rechner bist, dann loggst du dich halt ein über Dropbox und du kannst darauf zugreifen.
Bin ich nie User.
Nee, ernsthaft, mein bierigster Ernst.
Ja, ist ja okay. Also ich meine, das, die haben, glaube ich, jetzt die 25 Millionen Account-Grenze überschritten. Also es zeigt schon mal, dass die echt ein riesen Player sind. Das nutzen halt schon eine Menge.
So eine mittlere Kleinstadt, sagt man immer, ne?
Haben wir eigentlich noch richtige Themen?
Ja, natürlich. Ja. Ich habe noch ganz viele tolle Themen.
Dann müssen wir echt mal zusehen. Wir haben doch sicherlich schon 40 Minuten oder so.
Naja, ist doch egal.
War ja auch interessant bis jetzt.
Wir haben ja schon so lange nicht mehr einen Podcast gemacht und können wir heute mal ein bisschen länger sein.
Ich finde nicht.
Warum? Musst du ins Bett oder was?
Nee, ich muss Moderationen schreiben, um ehrlich zu sein. Aber das ist jetzt nicht das Hauptding. Ich glaube ja, also ich würde mir sowieso solche Podcasts gar nicht so gerne anhören. Vor allen Dingen, weil ich mir denke, oh Mann, das ist jetzt viel zu lang, da hast du keinen Bock drauf. Und
kann man ja in Stücken hören, muss man ja nicht am Stück hören.
Okay, wir können ja.
Jetzt gerne. Ist die Möglichkeit kurz.
Wir können ja auch Feedback verlangen von den Leuten, die das jetzt hören.
Das wäre ja wollte ja eh schon immer bei Minute 55 mal was verlosen und damit Leute auch bis dahin hören.
Was willst du denn verlosen?
Ich habe hier gerade einen Stift in der Hand.
Ein Dropbox-Invite.
Ich hab hier noch einen Dropbox-Invite. Ich habe hier noch eine Monte Cristo liegen. Oh, da fällt schon was ab.
Monte Cristo?
Das ist eine Zigarrenmarke. Das ist eine ziemlich teure Zigarre, ehrlich gesagt, aus Kuba. Aber ich glaube, die ist ein bisschen trocken.
Dann kannst du gut AA machen oder was? Das gibt's gratis.
Gratis, ja. Ich habe auch noch ein paar andere. Ich rauche gar keine Zigarre, aber ich habe trotzdem ganz viele gekauft. Warum auch nicht? Man hat's ja. Ja, wollen wir mal zu einem Thema kommen? Ich drehe mir sonst noch
ja, ein. Also ich dachte eigentlich gerade, dass so die nächsten Sachen, die hier auf meiner Liste stehen, ganz gut passen würden, weil wir so auch über früher geredet haben und über Sachen, die es so nicht mehr gibt und Sachen, die es jetzt gibt, die es vorher nicht gab. Und zwar, weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, es gab im April, Ende April so eine Meldung, dass irgendwie so die letzte Fabrik für Schreibmaschinen geschlossen hat.
Nee, habe ich nicht gehört.
Dass jetzt irgendwie keine Schreibmaschinen mehr hergestellt werden.
Wo stand die?
Bei Gizmodo unter anderem. Also es ging halt irgendwie durchs ganze Netz, wurde mittlerweile
teilweise... Wo die Fabrik stand, du
ach so,
Internet.
Ach so, Gott, ich glaube in Indien, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall haben die letzten Jahre noch so ein paar Tausend pro Jahr hergestellt und haben jetzt aber die Produktion so weit runtergefahren, dass die nur noch ihre Vertragspartner beliefern, was unter anderem Gefängnisse sind und irgendwelche Bibliotheken und so, wo halt noch so Schreibmaschinen genutzt werden. In Gefängnisse fand ich interessant, da gibt es Spezialanfertigungen, die so transparent sind, also so mit Glasoberfläche und so.
Aber hätte ich gerne eine, aber gerne hätte ich eine Gefängnisschreibmaschine.
Ja, aber das wurde teilweise auch schon wieder dementiert. Also mittlerweile kamen auch schon ganz viele Blogposts, so dass ja hier ganz weltweit auch noch kleine Firmen gibt, die auch noch Schreibmaschinen herstellen. Aber um ehrlich zu sein, das finde ich jetzt gar nicht so interessant, sondern ich finde eher noch interessanter, ich wusste gar nicht, dass die überhaupt noch hergestellt werden. Ich habe mich gefragt, wer nutzt heute noch Schreibmaschinen? Ich habe mich neulich mit einer Bekannten unterhalten, die schon ein paar Jahre älter ist, so knapp 60, und die hatte mir erzählt, dass sie halt auch ihre Diplomarbeit auf Schreibmaschine geschrieben hat und so, und dann haben wir uns darüber unterhalten und sie ist ja halt mittlerweile auch im Computerzeitalter angekommen und konnte sich das auch nur schwer vorstellen, wie man damals irgendwie zum Beispiel sowas wie eine Diplomarbeit geschrieben hat. Und sie hat gesagt, sie hat das so handschriftlich geschrieben alles und dann am Ende nur abgetippt, weil dieser Prozess, dass sowas wie eine Diplomarbeit komplett von Anfang an einer Schreibmaschine zu schreiben, würde auch gar keinen Sinn machen. Wenn man sich mir überlegt, wie heute so Gedanken funktionieren, wenn man einen Text formuliert, vor allen Dingen auch Jochen, wo du ja gerade an deiner Masterarbeit sitzt, stell dir das mal vor, du hast einen Gedanke, den formulierst du irgendwie auf der Tastatur. Und dann, also man hat überhaupt nicht mehr diese Kompetenz, so einen Gedanken so weit zu fassen, dass man den auch so verschriftlichen kann, dass er quasi gesetzt ist. Wie oft ändert man was und schreibt wieder um und geht zurück und löscht und hier und da?
Das wird man mit meinem genauso gemacht haben, oder? Nur dass man das eben handschriftlich gemacht hat und dann durchgestrichen und neu hingeschrieben.
Es war aber total umständlich.
Also ja, also für uns sehr, sehr umständlich, wenn man sich das überlegt. Also ich habe mit meinem Papa auch mal darüber geredet, weil er es ja auch genauso auf Schreibmaschine geschrieben hat. Und er noch meinte, das war ja damals super, dass ich schon elektrisch hatte, wo man auch nochmal so drei Felder löschen konnte sozusagen. Aber halt, das muss schon krass gewesen sein. Ja? Also man musste, wenn man dann die Seite geschrieben hat, dann musste man sich sicher sein, dass man das jetzt genau so schreibt und das so bleibt. Und wo du es auch gerade sagst mit Diplomarbeit, bin ja immer noch auf Literatursuche gelegentlich, fällt mir wieder was auf, was ich noch brauche. Und da habe ich eine Feature-Redakteurin heute, also die leitet das die Feature-Redaktion beim WDR heutzutage. Und die hat mir eine interessante Diplomarbeit geschrieben und die habe ich dann angeschrieben und gefragt, ob es die denn irgendwo gibt, weil es sie halt nicht in der Deutschen Nationalbibliothek gibt, wo es ja fast alles gibt, was sie irgendwie mal gedruckt hat. Also gibt es ja alles, was gedruckt wurde, aber manche Diplomarbeiten werden halt einfach nicht da einsortiert.
Es muss ja veröffentlicht worden sein.
Ja, es muss, also manche, wenn sie halt sehr, sehr gut waren, kommen die auch da rein, aber sie müssen halt ein gewisses, genau, es muss irgendwo veröffentlicht, es muss irgendwo nochmal in Buchform erschienen sein oder so. Und dann habe ich halt gefragt, ob es irgendwo die Möglichkeit hat, dran zu kommen, und sie meinte, es gibt keine digitale Kopie davon, sondern ich schicke ihnen die zu. So. Und das ist so krass, ja. Sie hat noch ein Exemplar. Ja, ist klar, wenn sie die Zock haben. Aber sie hat
die. Es gibt sie nicht digital, die hat sie nicht mal irgendwie abscannen lassen oder so?
Nee. Also, ich habe mir schon überlegt, das darf sie nicht zuhören. Das soll eine Überraschung werden, habe ich mir überlegt, dass ich ihr als Dankeschön das Ding abscanne heute und ihr als zurückschicke zusammen mit einer Datei, damit sie es mal digital hat. Was ist so krass? Das ist ein Exemplar. Das hat nur sie. Und das ist dann. Das ist auch nicht unwichtig, was sie geschrieben hat, so gesehen für das Thema, was ich bearbeite. Und das ist. Ja, es ist einfach weg, wenn das weg ist, ja. Also dann gibt es das nicht mehr. Und das finde ich schon krass, weil wir werden auch irgendwann nochmal unser schwarzes Zeitalter erreichen, wenn alle unsere CDs und CD-ROMs, die wir gedacht haben, Zwischenspeicher und so und unsere ganzen Festplatten in den Arsch gehen. Aber trotzdem ist ja alles. Ja, aber trotzdem ist ja, also wir können uns ja von sicher sein, dass zumindest 500 Millionen Menschen halt zumindest alle ihre Daten halt nochmal irgendwo auf irgendwelchen Servern bei Google haben, bei Facebook haben oder so. Es gibt ja irgendwo tausende Kopien, ja, auch wenn du vielleicht jetzt keinen Zugriff hast. Sachen sind vielleicht doch nicht so verloren, wie halt, wenn es nur ein einziges Buch gibt oder ein Exemplar einer gedruckten Version, die halt, wenn sie verbrannt ist, verbrannt ist. So. Also dass da von diesem Gefühl entfernen wir uns ja doch. So, das ist ja schon noch was anderes. Das finde ich echt spannend. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, so zu arbeiten. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, die erst schriftlich zu schreiben, diese Arbeit. Und also das wirklich.
Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal einen etwas längeren Text handschriftlich verfasst habe. Also das kann ich mich echt nicht dran erinnern.
Ich habe gerade, als ich die Postkarten aus Kuba geschrieben habe, gedacht, ey, deine Handschrift.
Naja, Postkarte ist ja klar.
Ja, ich weiß, aber ich meine, wenn man mal einfach länger was schreibt, setz dich mal hin und schreib mal einfach einen längeren Text handschriftlich.
Das geht mir ganz anders. Ich mache das ständig. Ich sitze hier in einem Berg von Papier. Wann immer ich nach draußen gehe, ist in meinem schick modischen Beutel, känguruartig, ist Papier dabei. Und ich schreibe häufiger längere Sachen da auf.
Ja, aber guck mal, das ist. Also du bist ja jetzt auch nicht so der Endgerätenutzer wie Christian und ich. Und ich habe zum Beispiel heute. Ich habe ganz viele Zettel und so einen Kram.
Geht sehr viel schneller und ich kann viel mehr damit machen. Also ich habe
ja, also es gibt auch manche Sachen, schreibe ich halt auf, ja. Also gerade Erinnerungen und so, und auf meinem Schreibtisch liegt immer ein Zettel, wo so eine To-Do-List-artig.
Stimmt, das habe ich
ganz
auch
viele,
noch.
So ganz Post-its. Viele. Ja, so ein Kram. Aber trotzdem ist es halt, habe ich heute was entdeckt, was ich mir halt merken wollte und habe überlegt, wo schreibst du das jetzt hin? Da habe ich gedacht, naja, wo du es auf jeden Fall wiederfindest, ist halt, ich schreibe es mir halt in mein Handy rein, ja, weil es mittlerweile halt einfach nicht mehr nur eine Notiz ist, sondern halt, ich kann ja so viel schreiben, wie ich will. Ich kann da mittlerweile ziemlich schnell drauf schreiben. Habe mir halt eine Erinnerung für morgen gesetzt, dann ist es wieder da, kann halt genau das wieder aufgreifen sozusagen. Es ist der gleiche Effekt wie der Zettel auf meinem Schreibtisch sozusagen, weil ich gucke drauf und sehe, ach, eine Meldung, mach's auf und sehe das. Also es ist schon interessant, wie schnell sich das jetzt auch, ich habe das noch nicht so lange, das Smartphone, und es ist relativ schnell, dass sowas passiert und dass ich das darauf übertrage. So. Wenn ich es natürlich verliere, ist scheiße. Ja. Also meinen Schreibtisch mit all den Zetteln verliere ich nicht so schnell wie dieses Handy. Mhm. Beziehungsweise den Schreibtisch klaut auch niemand. Und Ja, und also man gibt sich da in so einen Zwiespalt irgendwie.
Ja, also oder so. Handschrift wird halt natürlich immer weniger, macht man immer weniger Gebrauch von. Also ich glaube, selbst Henning, der irgendwie noch viel.
Ich schreib generell viel. Ich schreibe auch viel am PC, das will ich ja gar nicht sagen. Ja. Ich, wie schon gesagt, ich sitze hier im Berg Papier und ich muss wirklich auch sagen, ich arbeite auch gerne mit Zetteln. Es ist jetzt nicht so die Überzeugung da, dass all das, was ich mit Zetteln tue, unumsetzbar wäre mit einem PC oder mit anderen Geräten. Aber es gibt noch Momente, also wenn ich wie das jetzt zum Beispiel bei meiner Diplomarbeit war, da hatte ich eben auch ganz viel Zettelwirtschaft. Und dann habe ich mich auf den Boden gesetzt und habe diesen Kram sortiert. Und um mich herum waren dann verschiedene Stäbchen gruppiert mit irgendwelchen Notizen. Und diese Ordnung hätte man auch herstellen können im Rechner. Aber wenn du praktisch drin sitzt oder wenn du auf so Zettel, wenn du dir damit deine Ordnung machst, finde ich immer noch, kann ich einen besseren Überblick kriegen.
Ich muss zwei Dinge dazu sagen. Einmal, wenn ich einen kreativen Prozess anregen möchte oder wenn ich Gedankenspiel mache, wie heißt das denn, so eine
Mindmap.
Genau, das Wort wollte ich. Das mache ich ehrlich gesagt auch auf großen Zetteln, die ich an die Wand klebe und mir da Gedanken zu machen. Das mache ich auch sehr analog noch und das hängt dann da ganz lange und dann an der Wand, also wenn ich große Sendungen plane, dann mache ich das so und dann entsteht da immer mehr und mehr dazu. Da schreibe ich dann irgendwas dazu, was mir wieder einfällt.
Also ich habe halt auch irgendwie noch eine Pinnwand, wo ich so Sachen dran pappe, aber
eigentlich so nur Konzert. Und noch was anderes, was auch wieder ein bisschen auf dieses digitale Gedächtnis, das so schnell verschwinden kann, hingeht, ist, als jetzt die Leute durch die zerstörten Gebiete in Japan gewandert sind, wurden ja immer ganz viele Fotos gesammelt. Ja? Mhm. Also so die, wo halt, ja, Fotos, wo du halt dann Gesichter gesehen hast, so. Genau, Familien, die halt einfach deren Sachen ausgelöscht worden sind, ja. Aber die Fotos waren noch da, die konnte man dann auch noch erkennen, ist halt auch total interessant, diese Fotos zu sehen. Und die kannst du einsammeln, aber ich bin mir sicher, dass keiner, der da halt jetzt durchgeht und eigentlich nur aufräumt, der sammelt vielleicht die Fotos ein, aber da wird sich keiner die Mühe machen und die ganzen kaputten Handys und Festplatten und Computer einzusammeln und versuchen, die ganzen Daten wiederherzustellen, ja. Also, weil das viel schwieriger ist. Das heißt, dieses zerknitterte Foto, das bleibt vielleicht, ja. Das sammelt vielleicht irgendeiner, macht eine große Mappe, macht eine Zusammenstellung und wird vielleicht irgendwann eine Ausstellung daraus machen oder sonst was. Aber halt ist natürlich viel aufwendiger, eine zerstörte Festplatte auszulesen.
Ich habe mal eine Frage. Darf ich sie stellen oder willst du noch was sagen zu Japan?
Hey, stell mal die Frage. Zu Japan ist
nicht. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht? Also nehmen wir an, es ist Nacht und ihr schreckt im Schlaf hoch und ihr merkt, oh scheiße, das Haus brennt. Ich habe vielleicht ein paar Sekunden Zeit, ein paar wichtige Dinge zu schnappen und nach draußen zu rennen. Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht, was ihr mitnehmen würdet?
Ja, das ist übrigens wirklich ein Gedankenspiel, was ich gelegentlich mache. Mhm. Also, weil es ist sehr interessant. Und ich muss zugeben, dass ich seit ich so viele Aufnahmen habe, die mir wirklich wichtig sind, wo ich weiß, dass da teilweise sogar oder auch Produktionen, wo die meine Existenz oder meine, ja, irgendwo schon meine Arbeitsexistenz von abhängt, bin ich halt dazu übergegangen, dass ich denke, okay, du musst ja auf jeden Fall deine Festplatten, also du musst an deine externen Festplatten ran, wo die Sicherungen drauf sind, weil wenn das weg ist, einen Computer kannst du wieder kaufen, aber wenn das weg ist, kannst du das nicht wieder aufnehmen, du kannst die Interviews nicht nochmal so machen oder sowas in der Art, ja, und das ist ja total wichtig und ich glaube, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren hätte ich den Computer viel schneller aufgegeben oder sagen wir mal die Festplatte. Das hätte ich viel, viel schneller aufgegeben, als ich das heute tue, wo es existent für mich ist, die Daten, die ich da drauf habe.
Das wäre auch mein erster Griff.
Echt, die Festplatte, ja?
Ja.
So, interessant. Also um ehrlich zu sein, ich bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher. Also ich habe dieses Gedankenspiel auch schon öfter mal gemacht und habe auch eine Zeit lang oft immer so gedacht wie ihr, so da irgendwie die Festplatte zu schnappen. Aber ich habe mir irgendwann mal so eine Backup-Festplatte geholt.
Hast du gedacht, dann schnappst du doch lieber Luft.
Nee. Also ich habe mir halt immer so, lass mich mal, ich will das mal kurz erzählen. Also ich habe halt so eine ziemlich große Backup-Festplatte gekauft, die ich halt nur, wirklich nur zum Datensichern nutze. Und da meine lokale Festplatte am Rechner halt nicht jetzt irgendwie so groß ist, habe ich dann natürlich auch viele Sachen gelöscht auf meiner lokalen Festplatte und die liegen nur noch auf dieser Backup-Festplatte, die halt auch nicht immer am Rechner hängt, sondern die mache ich halt nur an, um Daten zu sichern. So. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ich die so gut wie nie oder also vielleicht, da kann ich mir nur an ein, zwei Situationen erinnern, wo ich unbedingt mal an diese Daten ran musste. Und das hat mich echt so ein bisschen neugierig, was heißt neugierig, so, das hat mich so
stutzig gemacht.
Ja, genau, stutzig gemacht, weil man denkt immer, ja, man hat so viele wichtige Daten auf seinem Rechner und dann holt man sich extra so eine Backup-Festplatte, um die auch wirklich nochmal extra zu sichern und so, aber wie gesagt, ich habe es dann so gemacht und diese an sich wichtigen Daten dann auf meiner lokalen Festplatte gelöscht, weil ich wusste, ja, die liegen ja auf meiner Backup-Festplatte. Aber gebraucht habe ich die so gut wie nie, also wirklich nur ein, zwei Mal.
Ich habe, das ist ganz interessant, also erstmal zwei Geschichten dazu oder zwei kurze Anmerkungen. Letztens wurde von meinem Mitbewohner, bei der Freundin wurde eingebrochen und da wurde der komplette Laptop, also der komplette Laptop wurde geklaut und es ist jetzt auch nicht wie wir mit Daten sichern oder so, sondern war alles drauf. So, ja? Die komplette Studentenexistenz. Existenz ist da drauf, ja. Alle Arbeit, die sie geschrieben hat, alle Musik und sonst was ist da drauf gewesen, ist weg. Habe ich auch noch, also ich habe mich mit mir unterhalten so und sie kam jetzt auch nicht so super geschockt drüber, wie ich mir das vorstellen würde. Habe aber gedacht, das ist schon krass, dachte ich so, ne? Und das war auch für sie krass, aber irgendwie kam sie damit klar, ne? Also das ist genau dieses Gefühl. Es ist nicht so, man hat immer das Gefühl, man bräuchte das alles, aber ganz viel kann man entbehren. Und ich habe letztens halt auch mit einem Professor eigentlich über was anderes geredet. Und da sind wir aber auch drauf gekommen, dass, also wir haben darüber geredet, wenn der Zugang zum Netz fehlt, zu den Daten fehlt, zum Computer fehlt, dass wir uns halt plötzlich, dass wir Angst haben, nicht mehr funktionstüchtig zu sein sozusagen. Also um es auszusprechen, dass man Angst hat, sich wie ein Zombie zu fühlen, wenn halt nichts mehr da ist. Ja? Also wenn ich kann nicht mehr meine Daten ran, ich kann nicht mehr in den Netzwerken teilnehmen oder sonst.
Ja, ja, diese Analogie wird ja ganz oft irgendwie von Leuten so hergestellt, dass man halt sagt, dass, weiß ich, zum Beispiel so ein Handy oder auch ein Laptop und so, dass das mittlerweile, auch vor allen Dingen die Dienste, die man im Netz nutzt, mittlerweile so ein erweiterte Gliedmaße sind. So, ne? Ja. Dass man halt irgendwie darauf nicht mehr verzichten kann, weil das irgendwie schon zum Teil der alltäglichen Realität gehört. Und insofern kann ich das schon nachvollziehen, aber wenn man mal so einen Verlust erlebt, dann kriegt man auch irgendwie mit, ey, irgendwie, pff, so what, irgendwie so schlimm ist es auch nicht.
Also ich glaube, das stimmt alles, was ihr eben gesagt habt. Ich muss aber sagen, dass ich auch ich benutze meine Festplatte auch zum Datensichern, musste aber auch immer mal wieder ran. Also wie gesagt, ich schreibe diverse Sachen, ich nehme Musik auf, vor allen Dingen sind meine Fotoalben wie bei allen möglichen Leuten nicht mehr irgendwelche dicken Wälzer im Regal, sondern sind da drin und auch gerade sowas, was sowas angeht, so einfach Erinnerungen und irgendwelche kreativen Leistungen.
Und genau darin liegt das große Problem, Henning. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich war neulich erst wieder bei meinen Eltern und habe so alte Fotoalben durchgeblättert. Und war so total erstaunt darüber, irgendwie über diese so Fotos von der Kindheit meiner Eltern. Und ich bin mir so sicher, dass die digitalen Fotos, die wir jetzt irgendwie gemacht haben aus unserer Jugend und frühen Erwachsenensein, dass die in 30, 40 Jahren können wir die, glaube ich, keinem zeigen. Ich glaube, die gehen einfach verschütt aufgrund schon allein der Fülle von Daten, die wir produzieren. Wir selektieren nicht mehr. Das ist nicht mehr so, dass wir so restriktiv.
Ich selektiere.
Naja, aber nicht in der Form. Guck mal, früher war es so, du hattest halt einen Film, da haben halt irgendwie, weiß ich nicht, was waren das, 36 Bilder maximal rausgepasst.
Ein großer Film, ja.
Und du hast halt wirklich ausgesucht oder überlegt, was du fotografierst. Du warst halt irgendwie ein bisschen limitiert in dem Medium. Und genau. Also du wurdest quasi zur Selektion gezwungen. Und heute ist das nicht mehr der Fall. Und wir sammeln so viele Daten und ich glaube nicht, dass wir die in 40 Jahren noch haben.
Ich gebe dir völlig recht. Und ich gebe dir recht, dass es sicherlich bei den meisten Leuten so ist. Ich mache das aber anders und auch bewusst anders. Und bei mir ist das auch ziemlich aufgeräumt.
Naja, ich glaube, du bist einfach nicht die... Du sprichst ja nicht dem Normaltypen.
Ja, das glaube ich jetzt, auch.
Ja, was ja auch gut ist, so. Für dich und so. Und für viele andere auch. Aber das ist jetzt, also wie gesagt, auf Kuba haben wir halt 1500 Fotos gemacht oder so. 1500 Fotos. Wir haben jetzt eine kleine Diashow mal für Freunde zusammengestellt, ja, da waren 140 Fotos noch drin. Das war auch schon zu viel, ja, so gesehen, ja. Und das ist, und jetzt habe ich mir überlegt, wann gehe ich denn nochmal die 1500 Fotos durch? Jetzt, wo wir die 140 schon haben, die wir immer zeigen.
Genau.
So. Das, ja. Und ich habe mir wirklich schon überlegt, ich wollte immer mal wieder mal ein bisschen was variieren oder so, mache ich aber nicht. Ich gehe doch nicht nochmal 1500 Fotos durch, vor allem dann halt 15 Fotos vom gleichen Motiv, man kann es ja machen.
Ich habe in Asien irgendwie in 8 Monaten irgendwie so 15.000 Fotos gemacht, ja, also da habe ich auch irgendwann mal angefangen, die zu sortieren und mir so ein paar, das waren dann letztendlich, glaube ich, knapp 300 Fotos, die ich da aussortiert habe und ich habe wirklich immer, wenn ich Leuten mal ein paar Fotos zeige, zeige ich immer nur ein paar von diesen 300 und diese anderen 14.700 Fotos, die habe ich seitdem nie wieder angeguckt.
Da möchte ich was dazu sagen, da ist der Fehler, aber auch gleich so viele zu machen.
Naja, aber ich meine, dieses Medium verleitet halt einfach dazu. Wenn ich irgendwie meine Kamera und da irgendwie so ein 8-Gigabyte-Chip drin habe, dann passt da einfach sau viel rauf. Und man ist dann das auch irgendwie so, dass man nicht, man hat immer das Gefühl, wenn man diese Kamera dabei hat, boah, toller Moment, Foto, Aufnahme hier, Aufnahme da. Und
das ist genau der gleiche, das ist der iPod-Wix. Dass die Leute unbedingt so Massen, also die müssen ihre 3000 Alben überall mit hinschleppen. Ich finde auch, ein MP3-Player mit, wo wir 2 Alben draufpassen, reicht absolut. Und ich kann nicht verstehen, warum man sich das überhaupt holt. Also ich habe zum Beispiel für meine Scheißkamera eine ganz kleine SD-Karte.
Ja, weil man dann an so einen Punkt kommt, den ich vorher hatte, bevor ich mir so eine große Speicherkarte geholt habe, wo halt nur so 400 MB drauf waren und dann war die voll, dann dachte ich, oh scheiße, ey, jetzt muss ich Bilder löschen, um weitere Fotos zu machen. Und
das ja, genau.
Das früher löscht man die Scheißbilder wenigstens raus.
Das ist interessant, weil früher hätte man gesagt, Mist, jetzt haben wir können wir kein Foto mehr machen, aber ändern konnte man daran auch nichts mehr. Außer sich einen neuen Film kaufen. Aber überhaupt, dass der Gedanke da ist, ich kann wegmachen und ich kann ja alte wegmachen sozusagen, kann dann ja wieder neue machen, also das ist auch schon ein ganz anderer
Herangehensweise. Das ist ja in gewisser Weise auch gut so. Aber ich finde, man muss es immer nicht übertreiben. Also das ist.
Aber das ist ja genau das Ding.
Weil du es kannst, dass das unbedingt alles so nutzt.
Aber wenn man das mal so sieht, also heute sind wir auch noch limitiert. Also das, was wir gerade angesprochen haben, die Probleme sind ja Probleme von einer gewissen, ein Limit, was wir haben an Datenspeichern. So. Und wenn man jetzt diesen Gedanken weiterdreht, den wir vorhin schon hatten, mit so Cloud Computing und bla, dass man halt alles irgendwie in die Wolke ablädt, wo man theoretisch unendlich großen Speicherplatz hat, dann werden sich noch mehr Daten anhäufen und dann wird man wahrscheinlich nur noch so Filterprogramme haben, wo man nach Stichworten suchen kann, wo irgendwelche Analysealgorithmen dann irgendwie deine Fotos durchforsten und das wird auch so die komplette Kultur von der Reflexion und der Identifizierung mit einem Moment, den man hatte, den man festgehalten hat in einem Foto zum Beispiel, völlig verändern. Also das glaube ich, das können wir noch gar nicht so richtig erfassen, was das mit uns macht, weil wir auch, wenn man sich mal überlegt, wie viele Fotos digital wir schon alle gemacht haben, wie viele von diesen Fotos haben wir dann überhaupt selber bewusst nochmal angeguckt und da Geschichten zu erzählt. So, das ist eigentlich eine recht interessante Entwicklung, die da irgendwie so vonstatten geht.
Heute beschränkt sich das Geschichten erzählen oder das Fotoalben zeigen, erschöpft sich ja auch schon so ein bisschen mit deinem Facebook-Album oder so, ja, also dann lädst du es halt hoch, also man trifft auch im Urlaub immer Leute, die haben mich auch immer genervt, die vor mir halt an den Rechner saßen und halt jetzt unbedingt das Foto schon bei Facebook hochladen mussten, was sie gerade vor 10 Minuten geschossen hatten, um zu zeigen, wo sie sind. Das hat immer so ein bisschen lange gedauert und hat dann auch nicht funktioniert am Ende. Aber Also das Album hat sich ja auch digitalisiert. Also ich habe zu Weihnachten halt von meiner Freundin halt wirklich ein Fotoalbum mit ausgedruckten Fotos, so von Kinderfotos von ihr und sowas bekommen, ja. Das gucke ich mir immer wieder an, weil das liegt halt neben unserem Sofa, ja, und das blätter ich mal durch, so. Und das nehme ich halt bewusst wahr. Das ist was ganz anderes.
Naja, irgendwie. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich weiß nicht, ob das eine Gefahr ist oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist, glaube ich, abzusehen, dass diese Selektion nicht mehr bewusst durch uns vollzogen wird, sondern durch Algorithmen. Weißt du, was ich meine? Also wenn du halt irgendwie in der Wolke 20.000 Fotos hast, dann macht vielleicht der Algorithmus von Dropbox irgendwie ein neues Feature, was dann irgendwie deine Fotos verwaltet, trifft eine Vorauswahl für dich über deine Vergangenheit, über deinen Urlaub, über sonst was. Und empfiehlt dir dann quasi Bilder, die ja irgendwie deine Erinnerung auffrischen sollen zu einem bestimmten Moment. So, und ja, also Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch irgendwie eine sehr, sehr merkwürdige Situation, die uns da irgendwie vorherbesteht. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir das durchgehend reflektieren können, diese Veränderung, weil wir halt irgendwann das als Normalität hinnehmen, das gar nicht mehr hinterfragen.
Das ist mit der Algorithmus-Sache.
Ich bin alt genug, dass mir das nicht passiert, aber das ist ein Thema für die nachfolgenden Generationen.
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, das wird uns auch beschäftigen, beziehungsweise das beschäftigt mich jetzt schon.
Ich bin noch sowieso ein bisschen eskapistisch eingestellt im Gegensatz zu euch. Dementsprechend glaube ich nicht, dass mir das passiert. Das passiert
ja, aber euch. Du gehörst auch zu unserer Vergangenheit, von daher beschäftigt dich das halt auch. Also betrifft
könnt ihr bei mir Fotos angucken kommen? Das ist dann übersichtlicher.
Was ich gerade sagen wollte, ist diese Algorithmus-Sache, dass man halt sozusagen etwas anderes einen steuert oder halt etwas für einen steuert. Da möchte ich jetzt mal ganz humanistisch gebildet tun und sagen, das hat der Goethe schon dem Mephisto sagen lassen, man denkt immer, man schiebt, aber man wird geschoben. Und ich glaube, dass das genau das Ding ist. Also, dass man nämlich immer weniger, dass man da zwar das Gefühl bekommen soll von den Diensten, dass man immer mehr Möglichkeiten hat, aber dass die Dienste einem eigentlich nur suggerieren, dass man mehr Möglichkeiten hat, aber sie ja eigentlich nur ganz bestimmte Möglichkeiten einem geben, sozusagen. Und nicht, also sie sagen, du hast so viele Möglichkeiten, du kannst alles tun, sozusagen. Ja. Im Endeffekt kannst du nur tun, was es gibt. Das ist genauso wie dieses, wie alle versuchen, möglichst individuell ihre Facebook-Maske auszufüllen, möglichst individuell zu sein. Und wenn sich halt die Individualität erschöpft, in einem so eine Maske auszufüllen, ja, also sozusagen so ein Lückentext, ja, das ist halt dann, das ist sozusagen Individualität, ja, jede Seite sieht gleich aus, da kannst du noch so viel machen, wie du willst, ja, das ist nichts Individuelles, du kannst natürlich verschiedene Inhalte liken und dadurch stehen andere Sachen da und natürlich kann man ein bisschen was machen, aber im Endeffekt ist es eine Maske, die du ausfüllen kannst, aber Facebook suggeriert dir, du hast alle Möglichkeiten. Ja?
Und das ist ein total interessanter Punkt und da gab es auch irgendwie jetzt die Woche einen TED-Vortrag genau zu dem Thema, den ich total faszinierend fand. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Typ hieß, der den gehalten hat. Da ging es genau darum, und zwar hat er das als, glaube ich, als Reality-Bubble bezeichnet, dass durch das Netz, also wir sind ja umgeben von unendlich viel Informationen. Wir als Individuum können die nicht mehr verarbeiten, deshalb gibt es Algorithmen. Das ist doch so, dass Suchmaschinen immer mehr personalisiert funktionieren. Das heißt, wenn du einen bestimmten Suchbegriff bei Google eingibst, kriegst du andere Suchergebnisse als ich, weil Google halt irgendwie dein Online-Verhalten trackt und halt dein Habitat quasi, Online-Habitat, Habitus kennt und dir dementsprechend halt andere Suchergebnisse gibt, um dein Suchergebnis oder um deinen Suchwunsch auch zu befriedigen. Das ist natürlich auf einer Seite ist das auch gut, weil du halt mehr die Dinge findest im Netz, die dich wirklich interessieren, scheinbar. Das Problem dabei ist, dass wir uns irgendwann, hat zumindest dieser vortragende Mensch erzählt, dass wir uns innerhalb in so einer Blase bewegen und gar nicht mehr Input von außerhalb dieser Blase bekommen. Sprich, wir kriegen nur noch Informationen vorgesetzt, die innerhalb unseres Habitus irgendwie sich befinden, die unseren Geschmack betreffen und wir kriegen aber keinen Input mehr außerhalb unseres eigenen Geschmacks. Sprich, wir werden immer mehr geradliniger und wir haben immer weniger Impulse, die uns auch zum Querdenken animieren. Das fand ich einen sehr interessanten Vortrag und ich finde, da ist eine Menge Wahrheit drin. Vor allen Dingen, wenn man sich...
War das in der Offline-Welt nicht auch schon immer so?
Aber nicht in der Form. Ich meine, klar, du hattest einen Freundeskreis, den du dir irgendwann ausgesucht hast.
Ja, du hattest
ein
Milieu, einen Freundeskreis. Natürlich. Und das ist doch...
Aber in der Form, ich meine, glaube ich, könnte ich... Klar, die Parallele ist da.
Ja, also was halt anders ist, ist halt, dass dass Google oder jegliche Suchmaschine, um das mal von Google wegzubringen, zumindest... dir sozusagen immer, also wie ich eben schon meinte, die suggeriert dir, du kannst alles finden, aber du findest nicht alles, ja, also sondern es ist halt ganz bestimmt nur auf dich abgepasst, obwohl dir weiterhin das Gefühl vermittelt werden soll. Und ich glaube, das ist diese analoge Seite, ist anders.
Ja, aber ich finde auch noch einen anderen Punkt total spannend, vor allem, wenn man das aus einer soziologischen Perspektive betrachtet. Wenn man sich so vorstellt, jeder kriegt halt nur noch die Informationen, die so dem eigenen Bedürfnis entsprechen, dem eigenen Informationswunsch entsprechen. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen verdeutlicht oder zuspitzt, dann würde das ja so aussehen, dass, wie gesagt, du suchst einen bestimmten, gibst einen bestimmten Suchbegriff ein, kriegst eine andere Wahrheit als ich. Sprich, die Wahrheiten, die wir für uns als Wahrheit proklamieren, ist unterschiedlich. Und es gibt irgendwann keine, was heißt objektive Gesamtwahrheit mehr, aber so, wird halt immer problematischer, Anknüpfpunkte in der Kommunikation zu finden, so diese typischen Elemente, die halt auch so die Massenmedien hatten. So, weißt du, dass es ein Thema gab, über das alle reden können.
Das ist genau das Ding. Die Massenmedien sind doch nicht weg und sie werden auch nicht wegfallen, weil sie gerade diesen Nutzen haben. Sagt zumindest die Systemtheorie.
Ja, klar. Also das ist ja die Funktion von Massenmedien unter anderem, dass man Anschlusskommunikation hat. Dass man halt, man ist sich sicher hier, ich muss den Menschen nicht kennen. Es gibt wenigstens ein, zwei Themen, über denen ich mit dem reden kann. So, und jeder hat den ungefähr gleichen Wissensstand darüber, aufgrund der Massenmedien. Dann aber genau das sagen halt viele Leute, geht nach und nach verloren. Aufgrund der verstärkten individualisierten Suchanfragen und der individualisierten Wahrheit.
Diese individuelle Sache ist ja da und sie wird auch weiter da sein, aber trotzdem ist sie ja einfach nicht in der Lage, dieses Bedürfnis, was die Massenmedien dem erfüllen, zu ersetzen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Massenmedien in irgendeiner Form schwächeln werden.
Naja, aber Bedürfnis, also das Bedürfnis ist ja erst dann da, wenn man das als Mensch, als handelnder Mensch, sich in Medien bewegender Mensch auch hinterfragt bzw. erkennt, wenn man dieses Bedürfnis als massenmedial formulierte Information auch so wahrnimmt. Aber das ist ja eben nicht der Fall.
Doch, das brauchst du. Du hast nämlich Themen, von denen du erwartest, dass die anderen auch darüber reden können. Du hast einen gewissen Themenpool, über den du mit Leuten reden kannst. Und der kommt nur aus den Massenmedien.
Aber das mag sein, das stimmt ja auch, solange es in der Form noch Massenmedien gibt.
Ansonsten könntest du mit anderen Leuten überhaupt nicht mehr richtig
reden. Aber dieser Pool wird auf jeden Fall kleiner. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du auf jemanden triffst, der dir irgendwas erzählt, womit du überhaupt nichts anfangen kannst, die wird immer größer. Weil die Spezialisierung des Individuums auf bestimmten Themenbereichen immer weiter fortschreitet. Weil eben die Nutzung von Massenmedien in der Form, wie wir sie gewohnt waren noch vor 20, 30 Jahren, auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr so eine große Rolle spielen wird in der nächsten Zeit.
Ich muss da auch, also es ist ja auch, Henning, eine ganz große Frage ist doch nimmt man teil an diesen Medien und an diesem Medium? Das ist doch zum Beispiel, so wie Christian vor diesem Podcast zu uns meinte, das habt ihr ja nicht mitbekommen, ihr seid ja nicht bei Facebook. So. Und das ist ja auch das Ding, oder? Also ich meine, dass wenn du nicht teilnimmst an einem bestimmten Portal oder einem bestimmten Netzwerk oder so, entgehen dir Dinge, weil halt die eine viel größere Rolle spielen, wo du halt aktiv sozusagen dich dafür entscheiden musst, als sagen wir das Kaminfeuer-Tagesschau-Ding, was halt sozusagen alle hatten, oder halt die Straßenfeger-Filme oder Straßenfeger-Radiostücke oder sowas, ja. Wenn du dich dagegen entscheidest, fällst du raus aus einer ganz bestimmten Art.
Aber so. Aber was war das denn eben bei Facebook? Was war das vorhin?
Das war eine Nachricht.
Ja, das ist eine Nachricht von einem Menschen, den wir alle kennen. Der hat diese Nachricht.
Das ist doch was Privates.
Ja, deshalb will ich es jetzt auch nicht so sagen. Aber
ja, dementsprechend ist das doch eigentlich von überhaupt keiner Relevanz.
Ja, das ist jetzt vielleicht nicht das so passende Beispiel. Aber
wenn Facebook irgendwelche Bulletins rausschicken würde, wenn das irgendwann soweit werden würde und alle wären bei Facebook oder fast alle, dann wäre Facebook selber so eine Art Massenmedium geworden. Aber solange das sich irgendwie im privaten Kreis bewegt, ist das wie ein Rundtelefonat. Ich glaube, da wird ein bisschen zu viel Wichtigkeit reingesetzt in die Sache. Und wenn du sagst, die Massenmedien werden nicht mehr den Stellenwert haben, wie sie die 1950 hatten oder so, da würde ich dir sogar recht geben wollen. Aber
du musst ja nur mal die letzten 10 Jahre
angucken. Die große Bedeutung der Massenmedien wird weiter bestehen bleiben.
Ich meine, auf einer gewissen Art und Weise hast du auch recht, weil ob jetzt das Internet ist natürlich jetzt nicht so als klassisch ein Massenmedium zu betrachten, aber wenn man sich mal so die Nutzungszahlen anguckt, so Zugriffszahlen auf bestimmte Portale sind natürlich zum Beispiel in Deutschland so Spiegel Online, hat halt mittlerweile auch schon fast so eine Funktion eines Massenmediums übernommen, weil da einfach jeder drauf guckt, so, oder Bild.de oder was weiß ich. So, und das ist insofern auch schon eine massenmediale Funktion, die auch bestimmte Dienste im Netz übernehmen. Aber ich weiß halt nicht, ob das so die Zukunft des Internets sein wird. So eine halt als Plattform, als, also letztendlich ist ja sowas wie Spiegel Online und Bild.de halt, wie gesagt, nur von der Funktionalität her einfach ein typisches Massenmedium, was sich im Netz abbildet.
Ja, aber was ist denn, warum muss es denn das eine oder das andere sein?
Also, das ist ja nicht das eine oder das andere, aber da finden schon dynamische Prozesse statt in der Nutzung. Man muss sich ja nur mal sowas angucken wie Twitter. Über Twitter kriegst du halt im Grunde erstmal nur die Informationen, die halt deine Follower dir präsentieren. Natürlich gibt es noch so Trending Topics und so Promoted Tweets und so, aber von der Sache her kriegst du erstmal nur die Informationen aus deiner Informationsblase, die sich zusammensetzt aus den Leuten, denen du bei Twitter folgst. So. Und genauso ist es auch bei Facebook. Natürlich bringen diese Leute auch Informationen von außen hinein, die sich dann kumuliert irgendwie wiedergeben und dementsprechend große Auswirkungen haben können. Aber das ist halt eine ganz andere Herangehensweise von der Suche und von der Rezeption von Informationen.
Da wollte ich aber noch was zu, da wollte ich ohnehin noch was zu sagen, zum ganz anderen Punkt. Weil Jochen vorhin nämlich auch meinte, also noch nicht hier, als nachdem auf Aufnahme gedrückt wurde, aber davor, wir müssten unbedingt über Osama sprechen heute. Und Jochen hat auf diesen Twitterer verwiesen, der das ja getwittert hat, ohne dem, dass er es gewusst hat. Ja. Das ist genau das Ding, was ich meine. Das ist, wir können nur darüber sprechen, weil die Massenmedien darüber gesprochen haben. Ansonsten wäre das aus seinem kleinen Kreis praktisch nicht rausgekommen. Das ist massenmedial verbreitet worden und deswegen reden wir darüber.
Ich habe das nicht über so ein. Ich habe das nicht über sowas wie Spiegel Online mitbekommen, sondern es war irgendwas viel Kleineres. Also da war es da noch nicht angekommen, ehrlich gesagt. Also es war jetzt auch nicht Nerdcore oder so, was ja irgendwie für Nerds auch ein Massenmedium ist. Aber genau deswegen wollte ich ja darüber reden, ja. Also ich wollte ja nicht eigentlich an sich über ihn reden, sondern eigentlich passt sich das ja ganz gut hier ein, dass ich das nur spannend fand, dass darüber geredet wird, weil es im Endeffekt eigentlich nicht wirklich interessant ist, ja. Also ja, das ist, als hätte jemand, also das hat so viel Relevanz wie jemand, der halt nachts mit seiner Freundin telefoniert hat und ihr erzählt hat, wow, hier hat es aber gerade ganz schön geknallt, ja. Mann, hier fliegen Hubschrauber lang und so. Ja, das wäre dann der Typ, der aus Versehen, ohne es zu wissen, am Telefon mit seiner Freundin über die Tötung von Osama bin Laden redet. Ja, das wäre nicht interessant gewesen. Das Interessante ist ja eigentlich, dass es überhaupt ankommen kann. Es kann abgerufen werden. Ja, und dass es eine Relevanz bekommt, dadurch, dass es einfach, dadurch, dass wir es erfahren haben. Ja, dadurch wird es relevant gemacht. Es ist eigentlich nicht relevant. Das ist schon klar. Es ist eigentlich irrelevant. So, wofür? Warum müssen wir diesen Menschen kennen? Und vor allem hat er ja, er hat das ja besonders gut aufgegriffen, hat sich ja quasi so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass er lauter Interviewanfragen bekommen hat und so. Ja, das so, weil er gesagt hat, hey, ich bin nur der Typ, der das zufällig gemacht hat. Ja, er hat das ja genauso aufgefasst. So.
Ich glaube, das hat aber auch, das war ein bisschen insofern Glück, weil er hatte geschrieben, ich glaube, sein erster Tweet war, hier Hubschrauber abgeschossen oder so. Und er hat aber in Klammern dahinter geschrieben, das ist so ungewöhnlich für diese Region. In so einer Klammer hat er irgendwie sowas geschrieben. Und ich glaube, das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Er hat eine Bewertung vorgenommen. Hätte er einfach nur geschrieben, hier ist ein Hubschrauber abgeschossen worden, wäre das, glaube ich, nicht so interessant gewesen. Aber da er diese Situation in den Kontext gesetzt hat, das findet nicht jeden Tag hier statt, das habe ich zum ersten Mal gesehen, so ungefähr, das ist was Besonderes. Dadurch hat das diese Relevanz bekommen. Das hätte auch ganz schnell untergehen können. Ich glaube auch nicht, dass er der Einzige war, der da getwittert hat. Da werden bestimmt noch einige andere gewesen sein, die das in irgendeiner Form im Netz mitgeteilt haben, aber eben nicht mit so einer Bewertung.
Und ja, nur aufgrund dieser Bewertung. Relevanz hat es hinterher bekommen. Also nachdem.
Ja, aber die Leute, die ihn bei Twitter entdeckt haben oder die ihm schon vorher gefolgt sind, haben diese Nachricht nur als relevant, wahrscheinlich, ist jetzt natürlich nur Vermutung, als relevant eingeschätzt, weil er diese Einordnung vorgenommen hat. Aber das ist ja auch egal. Also das hat natürlich auch irgendwie viel so mit Zufall auch zu tun, dass so eine Nachricht dann so große Wellen schlägt. Und ich meine, wenn du mal andererseits siehst, dieses Foto, was am Anfang rumging, dieses angebliche Leichenfoto von Bin Laden, das war ja auch so, dass das ein Fake war. Und das wurde auch sehr, sehr, sehr spät erst aufgegriffen, beziehungsweise revidiert, so dass dieses Foto halt ein Fake ist, wurde halt zurückgenommen. So. Und das finde ich halt noch viel interessanter, dass die so eine Konstruktion von Realität heutzutage ständig eigentlich stattfindet. Und wie oft wird es nicht revidiert, müsste man sich mal fragen.
Ja, genau. Wie oft wird sowas angenommen und als ja, also wie oft wird es dann nicht hinterfragt, ja, und einfach, es ist so, das ist das Foto und so. Und außerdem finde ich sowieso diese Relevanzprüfung sozusagen, das ist ja auch was Neues, ja, dass alle dieses Foto sehen wollen.
Naja, beziehungsweise das ist ein großer Vorteil heutzutage, weil eben sehr viele Leute draufschauen, ne? So diese typische Schwarmintelligenz, so, die man halt auch irgendwie bei Wikipedia immer hochhält, dass wenn einer das veröffentlicht, der kann halt nicht so diesen krassen Überblick über alles haben, aber wenn 5 Leute von diesen 1 Million, die das sehen, sagen, ey, das Foto kenne ich doch irgendwie her, das erinnert mich an das, recherchiert das Foto, packt die nebeneinander und schon ist der Beweis da, guck mal, das ist irgendwie recht simpel mit Photoshop gemacht. So, und ja, also so Konstruktion von Realität in den neuen Medien ist schon echt auch ein spannendes Thema. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht. Ich würde, bis jetzt, also so vor allem so die letzte halbe Stunde fand ich total super. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt mit unserem Podcast. Und genau für solche Fälle hätte ich auch gern mal jemanden, der sich da so mal richtig mit auseinandersetzt, den man da mal so einladen könnte. Aber es ist natürlich auch schwer, irgendwie sowas zu planen, weil genauso wie heute ist ja irgendwie alles so mehr oder weniger ungeplant und es hat sich ja so ergeben, diese Diskussion, die ich irgendwie ganz interessant fand zwischen uns.
Wir haben übrigens leichte Störungen.
Ja. Inwiefern? Also hier stört nichts.
Ja, du bist gestört, ja.
Ich bin gestört, danke.
Aber jetzt bist du wieder besser.
Ja, es war gerade, aber das hatten wir schon öfter, wenn wir ein bisschen länger geworden sind, da hatten wir immer das Gefühl, dass Skype irgendwie die Leitung.
Mhm. Apropos Skype, ich habe jetzt auch mal recherchiert nach anderen Diensten, die laut irgendwelchen Internetbewertungen von der Soundqualität besser sein sollen. Könnten wir ja auch mal gucken, dass wir da mal experimentieren, weil um ehrlich zu sein, finde ich Skype jetzt auch nicht so prall vom Sound her.
Nee. Nochmal ganz kurz zurück zur Wirklichkeitskonstruktion in Medien, darüber schreibe ich dann nochmal irgendwie meine Masterarbeit, ne? Mhm. Also das, von daher finde ich das sehr spannend.
Aber inwiefern machst du das denn? Also du machst das ja im Bereich Hörfunk, Feature und
ja,
so.
Ja, ich schreibe darüber, wie Wirklichkeitskonstruktion im Hörfunk-Feature funktioniert, ja.
Aber das ist ja jetzt nicht so dieses schnelle
Instant-Medium. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Genau, ist es gar nicht. Genau. Mhm. Aber es, ja, das ist gar nicht, geht in eine ganz andere Richtung in dem Sinne. Aber es,
das ist ja eher eine künstlerische, nehme ich jetzt mal an, eine künstlerische.
Ja, aber das an sich ist trotzdem immer noch interessant an sich, wie Wirklichkeit konstruiert wird durch eine mediale Wahrnehmung. Ja? Also eine, wie halt sozusagen wir es erst wahrhaben wollen oder es als wirklich und echt empfinden, wenn wir dieses Foto sehen, das wir dann als digitale Datei anklicken, sozusagen. Ja? Dann glauben es alle sozusagen, dass es das gibt, obwohl wir halt wissen, wie einfach das zu manipulieren ist. Und schon allein und da bin ich bei der Masterarbeit schon alleine, die Aufnahme, die Manipulation ist, ja, also.
Aber ich glaube, dass sich das auch ändern wird. Das hat auch eine Menge mit Medienkompetenz zu tun. Guck mal, wenn man so Schnitte im Fernsehen gesehen hat, so, weiß ich, so Aufnahmen aus den 60ern, 70ern, da waren Schnitte von Situationen so schlecht aus heutiger Perspektive, da würde man sofort erkennen, oh Gott, ey, da ist so ein schlechter Schnitt, irgendwie, guck mal, hier siehst du sofort, ist eine andere Kameraeinstellung, bla. Da hat man sofort als Schnitt erkannt und insofern konnte man Manipulationen unterstellen. Damals war das ein neues Medium und die Leute haben das gar nicht so wahrgenommen. Für die war das so das Abbild der Realität. Und ich glaube, genauso ist es heute auch. Wenn heute irgendwie ein Grafikdesigner irgendwie ein Photoshop-Bild anguckt, dann kann der dir relativ schnell sagen, ja, das ist ein Fake, das ist gephotoshoppt. Der normale Netznutzer hat diese Kompetenz nicht, aber das wird sich auf jeden Fall ändern. Ich glaube, dass das irgendwie auch nur eine Frage der Zeit ist. Und es ist halt irgendwie gerade so ein Medienkompetenz- Aneignungsprozess, den irgendwie die Gesellschaft erst durchwandern muss. So.
Das ist auch ganz interessant. Krass. Ja, Henning, nee, sprich du erst.
Ich finde es immer schon krass, wenn ich das mit meinen Eltern vergleiche. Also wie die mit dem Internet umgehen und auf was für Seiten die sich einlassen und wie naiv die teilweise mit irgendwelchen Spam-Mails nicht, aber mit irgendwelchen Sachen umgehen.
Es ist, ich muss mal zurück auf diese Wahrnehmung, also wo du meintest, als das Medium Fernsehen neu war, haben sie das als absolute Wirklichkeit empfunden. Das wurde ja später, wurde das ja von den Sendern selbst sozusagen mal gezeigt, das hier ist nicht die Wirklichkeit. Und es hat halt angefangen damit, dass die Kamera bei der Tagesschau von außen reingefahren ist oder rausgefahren ist. Man hat das Studio gesehen und die Kameras, ja, oder die Lichter, so in der Art. Und also das ist ein ganz klares Zeichen, zu sagen, das hier ist eine nicht wirkliche Situation sozusagen. Ja, also, und das wurde ja ganz oft gemacht, sozusagen, dass man halt eine zweite Kamera hatte, die den ersten Kameramann filmt und so ein Kram. Mhm. Heute ist es ja ganz anders. Heute haben wir irgendwelche komischen Reality-Shows, die halt versuchen zu suggerieren, dass hier ist echt, ja. Und es sieht man halt keine Kamera. Und dann haben wir nicht mehr dieses Studio, sondern das in die Unendlichkeit erweiterte Heute-Studio, ja. Das digital in die Unendlichkeit erweitert wurde, dieser Tisch, der halt gefühlt 100 Meter lang ist, ja. Und also, was halt überhaupt nicht sein kann, aber wir nehmen das so hin, so dieses Digitale, was halt das Studio sieht, überhaupt nicht annähernd so aus, ja. Aber so empfinden, so sehen wir das halt. Und dann haben wir halt, was ja auch super interessant ist, dass wir als Echter empfinden wir heute sozusagen, das ist ja ganz krass dieses Jahr halt einfach passiert, dass eine echte Aufnahme sozusagen ist die verwackelte Handyaufnahme von den arabischen Revolutionen, ja. Mhm. Das ist echtes, das ist authentisches Material, ja. Total verwackelt, ja. Also wenn bei uns halt, also oder vor ein paar Jahren war halt ein typischer Trick irgendwie, also wenn man halt selbst zu Hause was gefilmt hat, da hat man halt so die Kamera gewackelt und dann hast du halt den Skateboard-Trick doch gestanden. Dann sagst du, weißt du, also man springt und man sieht, oh, das wird nichts, dann wackelt die Kamera und dann steht er doch auf dem Skateboard und hat den Trick gestanden. So in der Art konnte man halt damit, ja, halt Leute verarschen oder man hat damit rumgespielt. Und heute ist das Verwackelte, das ist authentisch. So, und das ist ja total interessant. Von ich würde sagen, vor 5 Jahren hätte dieses verwackelte Handyfoto keiner ernst genommen, oder diese Kamera, Handykamera. Also. Mhm. Bilder und sowas und total verpixelte Bilder und so ein Kram. Heute sagt uns das ja, guck mal da, die sind haben noch gar nicht so tolle Geräte wie wir und kämpfen da und so ein Kram. Ja. Das ist so eine ganz andere Wahrnehmung.
Das ist ja auch mittlerweile echt ein Stilmittel im Film auch geworden, auch in Hollywood schon, ne? Wenn man sich mal so angefangen mit Blair Witch Project und
Ja, die verwackelte Handkamera.
Naja, um halt einfach so eine gewisse Authentizität und eine, dass man sich halt mehr mit der Situation und dem Umfeld und den Menschen identifiziert und man wirklich so dabei ist und so. Ne?
Das ist vielleicht ganz interessant, weil ich meine... Dogma. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant, wenn man das mal so verfolgen würde, wenn man jetzt mal wirklich einen Filmwissenschaftler hätte oder einen Film- und Fernsehwissenschaftler. Vielleicht ist es ja halt auch so, dass die Leute, die das in Tunesien und Ägypten gefilmt haben, hätte es vielleicht so einen Trend hin zur verwackelten Kamera auch in Mainstream-Filmen nicht gegeben, hätten die vielleicht ihre Kamera versucht, viel stiller zu halten, weißt du? Also weil heute man das so mit sich rumträgt und sowas und weil es aber halt auch nicht mehr als so schlimm empfunden wird. Also ich meine, guck doch mal an, wie unsere Opas mit ihrer ersten Kamera, wie die versucht haben, möglichst still zu stehen. Die haben sich dann noch ein Stativ geholt und sowas, ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dem würde ich teilweise widersprechen. Weil wenn man sich mal so die letzten Jahre anguckt, ist ja auch das Equipment für so Hobby-Filmern und so auch besser geworden. Und so die Aufrüstung des Equipments hat halt rasant zugenommen. Und wenn du vor allem bei so Portalen, nicht jetzt unbedingt YouTube, aber Vimeo zum Beispiel, wo halt Leute mit ein bisschen mehr auch filmerischen Anspruch rangehen, was auch Amateure sind, die halt aber irgendwie eine digitale Spiegelreflexkamera haben, mit dem man HD-Videos aufnehmen kann, die irgendwie so DIY-Stative haben und so weiter. Da kann man von der Qualität her des gefilmten Bildes das nicht mehr von professionellen Inhalten unterscheiden. Ich glaube, dass wir da in so einer Zwischenwelt, in so einer Zwischenphase irgendwie gerade sind, was auch wieder so eine Limitierung der Endgeräte ja, irgendwie, das halt daran liegt. Weil so diese Handykameras, die haben halt keinen Bildstabilisator drin, so, das hat halt auch was mit der Technik zu tun, aber das wird sich in den nächsten Jahren auch ändern. Und dann wird halt professioneller Content mit Amateur-Content kaum noch zu unterscheiden sein, zumindest vom
filmerischen her. Aber es ist doch so, dass du die verwackelte Handykamera als authentischer wahrnimmst, als ein richtig gut gefilmtes und richtig professionell gemachtes Vimeo.
Aber das liegt einfach nur daran, an der Erwartungshaltung, wenn man halt heute, glaube ich, noch so denkt, naja, der, der Mensch von nebenan, der weiß halt nicht, wie man Filme macht. Und der hat halt nur seine wackelige Handykamera und der kann das halt nur so machen. Und dadurch identifiziert man das automatisch mit quasi Authentizität. So. Aber ich glaube nicht, dass das so bleiben wird. Ich glaube nicht, dass diese Wackelbilder, diese Kraft der Authentizität, die ja mittlerweile dadurch so kommuniziert wird, dass die beibehalten bleiben wird. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich das verändern wird.
Das wird sich wieder ändern, ja. Das wird sich mit Sicherheit, also so wie sich halt das immer wieder geändert hat, diese mediale Wahrnehmung.
Das sieht man ja schon alleine, ich meine, das hat ja mit Text angefangen durch Blogs. Früher, vor ein paar Jahren, war es halt sofort erkennbar, wenn da ein Hobbyschreiber irgendwie was ins Netz gestellt hat, irgendein Blogbeitrag, so andere, allein an der Schreibweise hat man sofort gesehen, ach man, der kann nicht schreiben, so. Aber das hat sich auch geändert. Guck mal, wie viele Blogger es gibt, die man von der Schreibe her, vom Duktus her, von der Dramaturgie ihrer Texte her, die kann man nicht mehr unterscheiden von professionellen Schreibern. Und dann, ich glaube, so ähnlich wird es halt auch mit Videoaufnahmen sein, irgendwann.
Aber ist das Schreiben, ist das ein Bildungsvorsprung, oder ein Bildungsfortschritt, den wir haben?
Naja, mit der Schrift, mit dem Medium Schrift wachsen wir halt auf, ne? Also ich meine, das ist das Erste, was wir so lernen in der Schule. Und das wird sich auch dementsprechend, ich meine, es ist jetzt auch schon so, dass multimediale Inhalte in Schulen früher vermittelt werden, Medienkompetenz ist ein großes Thema. Ich glaube schon, dass sich das auch ändern wird.
Ja. Wie sind wir in der Zeit?
Ja, Henning, ich merke schon, du hast nicht mehr so wirklich Lust. Ne?
Ja, ich bin vor allen Dingen auch müde und ich muss noch was machen. Ja.
Nee, wir sind schon längst über unsere Stunde hinaus. Aber finde ich trotzdem nicht schlimm. Also ich fand es ein interessantes, spannendes... Ja. Interessant. Wir brauchen mal eine Räuspertaste.
Ich habe eine im Bad stehen.
Eine Räuspertaste hast du im Bad stehen?
Seht ihr, wenn ihr mich besucht.
Ja. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, wir können ja auch mal hier einen Punkt machen. Lang genug geredet. Und ich habe noch so viele Themen eigentlich, die ich nicht unter... Naja, egal.
Ist ja das Gute ist ja, dass das Internet uns jetzt nicht in den Stich lassen wird bis zum nächsten Mal und uns neue Themen... wir auf neue Themen treffen werden. Oder andersrum gesagt, irgendein Algorithmus uns andere Themen zuteilen wird.
Genau, wir werden es sehen. Ja. Mein Bier ist auch jetzt alle, das ist gut, passt.
Du hast so lange für dein eines Bier gebraucht?
Ja, ich habe ja auch viel geredet.
Ich habe auch sehr langsam getrunken. Ich habe auch den letzten Schluck erst vor einigen Minuten zu mir genommen.
Vielleicht sollten wir nicht mehr so eine feste Stundenzahl sagen, sondern einfach nur so eine Bierlänge.
Wenn wir alle mit unserem Bier fertig sind.
Ja,
bis ich unbedingt aufs Klo muss, können wir auch machen.
Na gut, Jungs.
Dann sagen wir Tschüss.
Machen wir Schluss, oder? Genau.
Ja.
Fernsprecher.postures.com, da kann man die Sachen nachhören, auch die früheren Folgen und auch bei iTunes und RSS-Feed und allem Pipapo. Ja, für die Leute, die so lange durchgehalten haben mit uns, bedanken wir uns natürlich, oder?
Wir bedanken
uns.
Natürlich.
Ja. Und dann sagen wir jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Folge 6 dann. Bin ich mal schon gespannt, ob das auch wieder 2 Monate dauern wird. Ich hoffe nicht. Gut.
Mal, wir können ankündigen, das nächste Mal gibt es live aus Leipzig.
Live?
Ja. Ja, das warten wir erstmal noch ab, ob wir das machen.
Oh, das, ja. Da würde ich ja gerne, das fände ich ja toll. Dann würde ich auch das entsprechende Equipment mitbringen, dass wir das wirklich live machen können. Was habt ihr für eine Leitung in Leipzig?
10.000 oder so.
Also okay, down, 10, also 10 Mbit down und wie viel ab? Wahrscheinlich 1 Mbit.
Weiß ich nicht, frag mich das morgen.
Okay, dann wird es nämlich ein bisschen eng, aber wir brauchen ja denn da keinen ab. Wir brauchen keinen down, wir brauchen ja nur ab.
Das ist sowas.
Im Endeffekt meinte ich live mit, wir nehmen das live
zusammen. Nee, aber wir können das wirklich auch echt mal live ausprobieren, weil wir sind ja alle dann an einem Ort, das erste Mal überhaupt, fällt mir gerade auf. Dann brauchen wir nur den Upstream, nicht den Downstream, dann könnten wir wirklich live senden. Wir können es ja versuchen, wenn nicht, dann machen wir live on tape, so wie sonst auch.
Genau, alles klar.
Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.